Moin Moin und hallo! Gleich gibt's die neue Folge Bundesliga mit Etienne, Tobi, Nico und mir, Nils. Vorher aber wollen wir euch allerdings noch auf einen kleinen, aber feinen Streaming-Anbieter hinweisen, DAZN. Denn wenn ihr wissen wollt, über was wir hier bei Bundesliga eigentlich so die ganze Zeit sprechen, dann lohnt es sich für euch einmal bei DAZN vorbeizuschauen. Da werden nämlich die Bundesliga-Partien am Freitag und alle Sonntagsspiele live übertragen. Und da gibt's noch viel, viel, viel mehr. Im Endeffekt könnt ihr da 7 Tage die Woche Live-Sporte gucken. Am Montag gibt's zum Beispiel Frauen-Bundesliga oder wahlweise die NFL. Also, wer mal in Football reinschauen will, der kommt da natürlich ganz auf seine Kosten. Dann, Dienstag, Mittwoch ist natürlich Champions League. Sogar in der Konferenz möglich. Aber es geht noch weiter. Donnerstag, Frauen-Champions League oder Darts. Und dann ist auch schon wieder Wochenende. Und es geht wieder weiter in die Bundesliga. Dazwischen gibt es jede Menge US-Sport wie MLB, also Baseball, Basketball aus der NBA und wie schon angesprochen auch die NFL. Aber auch Golf, Sport, UFC und. Und wenn ihr von Fußball nicht genug bekommt, dann gibt's ja noch Frauenfußball und andere europäische Top-Ligen wie La Liga oder Serie A. Wer soll denn das alles gucken? Jeden Tag Live-Sport, das ganze Jahr. Für echte Sportfans eigentlich unverzichtbar. Also, geht mal auf DAZN.com, schaut's euch an, meldet euch an. Und wenn ihr das Ganze gleich im Jahresabo bucht, dann spart ihr auch noch 33%. Also, viel Spaß mit dem Angebot von DAZN und jetzt auch mit Bundesliga.
Jason Statham. Ein bisschen Stallone, eine fiese Nonne, der Sean, der Tilo und noch eine Menge andere Zeug. Nur für euch, jetzt bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Und ich muss mich korrigieren, natürlich mit Sean David. Ja, mit Sean David und Tilo Gosejohann.
Tilo Roger Gosejohann.
Nein.
Das war ein Bondwitz, komm, lass.
Also, ich hätte es natürlich geil gefunden, hättest du.
Ich hätte es auch cool gefunden.
Tilo Roger Gosejohann. Ich werde dich in Zukunft nur noch so
angucken. Ja, bitte, sehr gerne.
Tilo Roger.
Ja. Bei Sean muss ich immer an, sorry, da denke ich erst an Connery und dann an dich.
Das ist auch vollkommen, ich auch.
Spricht für dich.
Ja, für uns.
Ja. Wir drei alte Herren haben uns heute zusammengefunden, um über ein paar Neustarts zu sprechen, die wir hoffentlich halbwegs schnell abhandeln können. Aber es gibt auch noch ein paar schöne Streaming-Tipps, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen können. Und dann wollen wir aber auf großem Wunsch hin von Sean David. Und deswegen habe ich das so ein bisschen annektiert und so ein bisschen mich da reingezeckt und, sag ich mal, so, ja, mein eigenes Ding draus gemacht. Wir reden heute über Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim.
Danke.
Warum? Weil wir es können. Ja, ganz einfach. Wir haben Bock darüber zu reden. Sean und ich wollten eigentlich ein kleines Video zu zweit machen, wo ich gedacht habe, oh, da will ich aber auch gerne mit dabei sein. Und dann hat er aber gesagt, nee, da hat Tilo sich schon angemeldet. Dann habe ich gedacht, wisst ihr was, dann kommt doch beide hierher und dann reden wir zu dritt über Mrs. Brisby, weil ich finde, das ist dann die beste Symbiose, die wir damit erreichen können. Aber vorher, wie gesagt, wollen wir über eine Menge andere Themen reden oder beziehungsweise ein bisschen was anderes reden. Ich glaube, es wird heute ein bisschen erhitzt an manchen Momenten.
Yep.
Und ja, mal gucken, wo uns, sag ich mal, die Reise hinführt. Natürlich zuerst zu dem, was ihr zuletzt gesehen habt, Sean. Irgendwas, was nicht mit der Sendung zu tun hat.
Ja, also dadurch, dass ich ja für mein Sendeformat jede Woche 15 Filme schaue, habe ich gedacht, ich möchte gerne etwas finden. Ich bin ehrlich, ich habe vor 3 Tagen extra einen Film geguckt, damit ich heute über ihn sprechen kann und nicht lügen muss. Ich habe 4 Fäuste gegen Rio geguckt.
Ich
bin da ganz ehrlich, die Motivation, mal abgesehen davon, dass ich den Film halt ultra gerne gucke, war, ich wollte einfach hier bei dir in der Sendung nochmal Liebe raus an meine Kindheitsidole rausschicken. Und weil ich einfach weiß, dass wir drei die beiden Herrschaften abfeiern bis zum geht nicht mehr, weiß ich, gibt auch noch ohne Ende Fans da draußen. Es ist für mich nicht der beste Bud Spencer und Terence Hill Film, aber es ist der, den ich am meisten schaue tatsächlich, weil der, den kannst du nebenbei laufen lassen, den kannst du zum Einschlafen schauen, den kannst du, während du kochst, nochmal gucken. Obwohl du den schon komplett mitsprechen kannst, der geht halt immer. So, und es gibt wenige Menschen, die, glaube ich, so viele Generationen geprägt haben wie diese beiden. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, okay, komm, schaust du dir nochmal den Film an, dann kannst du hier bei Daniel kurz nochmal einen Shoutout an die beiden raushauen. Aber ja, wer von euch den Film noch nicht gesehen hat, absolute Kulturlücke, der Film muss geschaut werden.
Ja, sie müssen tatsächlich als Buddy-Double für zwei reiche Versionen, ja, oder beziehungsweise die reichen Bud Spencer und Terence Hill müssen gedoubelt werden, weil sie werden bedroht, ne?
Also genau, von einer kriminellen Organisation.
Genau, und deswegen haben sie zwei Jungs gefunden, die genauso aussehen und die müssen jetzt halt so tun, als wären sie die Reichen. Und das führt natürlich zu jede Menge Keilereien und zu einem Finale, bei dem ich sehr lachen musste, denn da ist dieser Anführer von dieser Söldnertruppe.
Ja.
Und dann ist er da ja doch in diesem Haus und versucht sich da dieses Seil zu schnappen und sich da so runterzuschwingen. Und dann kracht er so runter, und weil das Seil irgendwie nicht festgemacht ist oder sonst irgendwas. Ich habe im Kino wirklich, ich habe schallend gelacht. Den habe ich im Kino gesehen. Das war einer der wenigen Bud Spencer und Terence Hill Filme
im Kino.
Ja. Den ich noch im Kino gucken konnte, weil das ist ja tatsächlich einer der späteren.
Genau, und das ist der beste von den späten.
Richtig, genau.
Das, der beste von den letzten 5, 6.
Richtig, und das finde ich das Interessante. Ich habe es als Jugendlicher nicht wahrgenommen, dass das schon einer der späteren war. Ich glaube, der ist von 83, 84 oder so. Die sind da schon was älter, die beiden Herrschaften. Aber ich finde, du merkst, die haben immer noch diese junge Energie da. Also generell, der Film hat halt viel Witz, viel Charme. Die beiden haben noch viel Energie. Deswegen habe ich sie nicht so als alt wahrgenommen. Ich finde, danach bei diversen Filmen merkst du halt schon, dass sie ein bisschen in die Jahre gekommen sind.
Das Ding ist ja, sie haben ja irgendwie 71 angefangen, ne, mit rechter und linker Hand. Und dann ist es bis 83 sind es auch nur 12 Jahre. Das heißt, die sind gar nicht so krass gealtert in ihrer Kernphase eigentlich, ne?
Ja.
Ich hatte den davor im Kino gesehen. Zwei bärenstarke Typen.
Ist das der, wo sie Polizisten sind?
Das ist eigentlich so ein Agentending.
Ja.
Nee, das ist dieser Agentenfilm.
Mit dem Delfin? Hey, das ist so dumm, die Titel, ne? Also du.
Da geht's am Ende. Der Showdown ist auf so einem Schiff, auf so einer Yacht, auf so einer weißen Yacht mit so einer Frau.
Ja, mit diesem dicken, weißhaarigen Bösewicht, ne?
Ja, ich glaube ja.
Ja?
Das ist so ein bisschen Agenten-Bond-mäßig.
Okay, tatsächlich, ja. Ihr wisst schon, dass man ohne gute Vorbereitung jetzt nicht verschiedene Bud Spencer, Terence Hill-Titel durchgehen kann, weil wir wahrscheinlich so viele Fehler machen werden, weil wir alles so durcheinander schmeißen.
Ich behaupte, ich kann alle aufzählen.
Okay, pass auf. Ich weiß, dass ich jetzt schon in den Kommentaren nach diesen vielleicht 5 Minuten Sendung ziemlich viele aufgebrachte Menschen schreiben, sehen werde, die sagen, wann kommt endlich das Bud Spencer und Terence Hill Special?
Ach echt?
Wir versuchen.
Ist das ein Thema?
Bitte, ja. Ich will dabei sein.
Ja, ihr seid, also okay.
Gebucht.
Du und ich glaube Hennis Bender, den hole ich noch mit dazu. Okay. Und dann habe ich Besetzung jetzt auch wirklich im Sack, weil es war wirklich, es hat immer wieder zu Problemen geführt, weil wir wollten halt wirklich das schon seit Ewigkeiten machen und dann aber halt auch mit schönen Beispielen, weißt du, also schon mal ein bisschen was zeigen, in Spruch bringen und so weiter. Mhm. Und es war ja wirklich lange Jahre einfach pain in the ass rauszufinden, wer hat die fucking Rechte. Das war dann EMS und 3L, keine Ahnung.
3L
oder? 3L, aber die gibt's ja auch nicht mehr.
Gibt's auch nicht mehr, ne?
Ja, also deswegen. Und das war halt so schade, weil wenn, dann hätte ich schon gerne ein bisschen was gezeigt. So, ja, aber vielleicht zeigen wir es einfach, monetarisieren das Ding nicht und bringen es einfach so raus. So, ich weiß nicht, wer uns da claimen. Also ich hoffe, da claimen uns keiner, aber.
Ich habe irgendwann mal gesagt, Arschlecken hat mir alle auf Blu-ray geholt nach und nach. Alle schön.
Ich glaube,
alle schön im Schrank und so geordnet habe ich mich nämlich klug gemacht. Nach den Jahren der Entstehung schön angeordnet.
Ich glaube tatsächlich, dass jetzt aktuell ist es ein bisschen einfacher herauszufinden, wer die Rechte hat, weil es gibt offizielle YouTube-Kanäle von den beiden, also von den Firmen, die Rechte haben, wo ganz, ganz viel Content hochgeladen ist, worüber du herausfinden kannst, wer die aktuellen Rechte hat. Also da sind Kanäle dabei, die sind, glaube ich, erst 2, 3 Jahre alt. Und da ist alles hochgeladen, alles monetarisiert, also scheint offiziell zu sein.
Okay. Ja, ey, das ist gut zu wissen. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, schon etwas länger nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, weil wir hatten dann auch mal, es gab ja diese Bud Spencer und Terence Hill Pizza.
Ja.
Dann gab's noch die Chips.
Ja.
Ja. Und jedes Mal kam wieder halt einer von denen an und hat halt gefragt, ey, wollt ihr ein Spezial machen? Wir hätten da Interesse, wollt ihr das präsentieren? Und wir haben ihm gesagt, ja klar, machen wir. Und naja, irgendwann ist es dann immer wieder daran gescheitert. Und dann hat sich das wieder verschleppt und dann kam Corona und all so ein Scheiß und ja, und jetzt sitzen wir hier und
das muss gemacht werden.
Das machen wir. Wir machen es wirklich. Wir haben es ja jetzt geschafft. Wir haben genauso, fast schon genauso lange ein Western-Special vor und ein New Hollywood-Special vor. Mhm. Das New Hollywood-Special haben wir jetzt geschafft.
Ah.
Ja, das kommt jetzt Anfang nächsten Monat. Und dann, ja, kriegen wir die anderen beiden jetzt hoffentlich auch mal abgearbeitet so. Aber das ist lustig, denn weißt du, was ich letztens noch gesehen habe? Das ist jetzt so auch nicht lang her. Ich habe mir nochmal Plattfuß in Afrika angeguckt. Und zwar die italienische Langfassung.
Oha.
Es gibt eine deutsche Fassung, in der man viele Szenen, die bislang nie in Deutschland zu sehen war, und ich habe diesen Film wirklich, ich sag mal 100-mal gesehen, weil mein Opa hat mir den damals aus dem Fernsehen aufgenommen, auf VHS-Kassette. Ich habe den rauf und runter laufen lassen, so, ja, weil der war halt, weiß ich nicht, das war halt Kindheit einfach so, ja, und jetzt war plötzlich die Fassung da, da siehst du noch richtig viele Extraszenen, unter anderem von Caputo und Bodo, ja, oder von Smollett auf der Party, da gibt's nochmal, wenn er, da ist doch diese Szene, wo er diesen Typ in den Pool taucht, und dann kommt hier die Frau an und sagt so, was machen Sie da, oh, ich muss mir den Puls kühlen und so weiter. Da gibt's vorher noch eine ganze Menge anders, da kommt die ganze Zeit noch so ein kleiner alter Mann und versucht ihm die ganze Zeit irgendwie noch vollzulabern, was irgendwie mit dem Vesuv geht und sonst irgendwas, ja. Also wirklich, das sind noch eine Menge Szenen, zum Beispiel auch die Verfolgungsjagd durch die Wüste mit den Autos, wo dann die Polizei hinter Plattfuß hinterherfährt, während der Blonde, der Porchard, ihn mit der Knarre bedroht. Die geht richtig lang. Die fahren da wirklich hin und her. Das sind, glaube ich, mal mindestens 3 oder 4 Minuten, die diese Verfolgungsjagd noch länger ist, als in dieser deutschen Fassung, die ich bislang gesehen habe.
Wie lang ist die deutsche Fassung?
Und die ist schon lang. Die war schon irgendwie über 100 Minuten so. Und die jetzt, die geht fast 2 Stunden.
Ich habe mal gehört, das sind kulturelle Unterschiede, dass in Italien die Filme länger gehen sollen. Ich weiß nicht, ob die eine Pause machen im Kino, um irgendwie dann ein bisschen Eis zu verkaufen oder so. Jedenfalls gab es da immer diese Unterschiede. In Deutschland haben sie das dann immer so ein bisschen gestrafft.
Ey,
da gibt's so ein Interview mit Thomas Danneberg, der ja immer Terence Hill gesprochen hat, der meinte, da kam so viel heiße Luft aus Rom, wir haben da Texte reingeschoben ohne Ende. Das ist der Grund, wo die manche Längen dann mit zugepflastert haben, mit Sprüchen. Und manchmal haben sie es halt alles auf, sagen wir mal, europäisches
115 Minuten.
Ja.
Und das ist
für die damalige Zeit ist das echt heftig.
Für die damalige Zeit ist das echt heftig. Und vor allem sind viele Szenen dabei, die einfach nochmal das verhandeln, was irgendwie vorher schon passiert ist oder was eigentlich klar ist oder was demnächst klar sein wird. Und wirklich,
kann ja sein, dass das unterbrochen wurde. Jetzt Italien-Kenner, Pelle Felsch zum Beispiel, der weiß sowas, der war viel in Italien im Kino gewesen. Da gibt's ja einen Unterschied zwischen Arthouse-Kino und wirklich, wo alles läuft. Wie hießen die nochmal? Och, schon wieder alles vergessen. Und kann sein, dass da die Filme unterbrochen wurden, sodass du 2 gleichmäßige Hälften brauchtest. Und deswegen haben die da mehr Wasser reingekippt,
könnte sein. Und das Lustige ist halt, in der deutschen Synchro werden so viele Sachen schon vorweggenommen, die dann in den italienischen Szenen, weil die Szenen sind halt italienisch nur untertitelt gewesen, die dann in den italienischen Szenen nochmal verhandelt werden. Ah, ja, wenn sie zum Beispiel in diesem Käfig da unten sind, dann haben die in der deutschen Synchro schon längst das erzählt, was dann die italienischen Szenen nochmal erzählen.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, der halt, also ob das ein Effekt der deutschen Synchro ist, dass die halt schon diese, sag ich mal, Informationen vorher preisgeben.
Alles gestrafft ein bisschen.
Genau, oder was die halt vorher.
Also komprimiert. Würde für mich tatsächlich am meisten Sinn machen. Ich meine, gerade, also wenn wir über künstlerische Freiheit reden, also gerade die Bud Spencer und Terence Hill Filme, ich glaube, es gibt wenig Filme, die so krass verdeutscht und mit deutscher Freiheit bearbeitet wurden, wie diese Filme. Also mich würde es nicht wundern, wenn die da komplett Sachen umstrukturiert haben, sich zusammengebastelt haben. Aber aus Originalkünstlersicht kann ich natürlich verstehen, wenn die sagen, von wegen, ey, was macht ihr da mit unseren Filmen? Aber wir wissen auch, ohne die Kreativität von den
Rainer Brandt,
hätten die niemals diesen Impact in Deutschland gehabt. Also ever. Dank Gott haben die an diesen Filmen rumgedoktort.
Ja, da gibt's doch diese Anekdote, wo der Kleinwüchsige 4-5-mal den Text vergisst, immer an die Wand springt, mit dem Dolch runter, immer den Text vergisst. Und Bud Spencer irgendwann sagt, komm, vergiss es doch, den Text macht doch der Rainer in Berlin.
Hammer.
Die Story ist natürlich von Rainer selbst, der beim Dreh dabei war und das so mitgekriegt hat.
Ja,
Rainer Brandt erzählt eine Menge geile Stories, die alle sehr geil sind.
Ja.
Ja.
Also, vielleicht sind sie auch
vielleicht sind sie auch manchmal optimiert, aber egal, die Geschichte hält sich wacker. Und das ist ja realistisch, ne? Den Text macht der Rainer in Berlin.
Ich meine, Spencer, gerade in der erste Plattfuß-Film, da wurde er selbst noch gedubbt.
Hör mal, den habe ich auf Blu-ray und da steht drauf Director's Cut. Da habe ich nämlich so eine lange Fassung von, oder ihr vielleicht auch. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Habt ihr die gesehen?
Nee.
Also der erste Plattfuß.
Die nannten den Plattfuß, ne?
Die nannten den Plattfuß,
ja. Ja, ich werde mir jetzt nochmal, nachdem ich den jetzt gesehen habe, werde ich jetzt nochmal die anderen mir reinziehen. Ich habe mir jetzt schon Plattfuß in Hongkong, habe ich mir jetzt schon geholt. Und ja, was Plattfuß am Nil, ich weiß nicht, ob ich den nochmal...
Und auf in Hongkong, am Nil, in Afrika, das sind die vier, ne?
Ja, der Nil ist der vierte, das ist der letzte, in Afrika war davor.
Und welcher ist, die kamen ja dann nochmal raus mit neuen Titeln. Das war ja dann auch nochmal so, Buddy fängt nur große Fische.
Ja, boah, das hat mich so verwirrt.
Ist das Hongkong?
Das müsste Hongkong sein.
Ich glaube, es ist Hongkong, ne? Buddy in Hongkong, ne?
Und dann halt, wie gesagt, Plattfuß räumt auf, müsste eigentlich der erste sein, sie nannten den Plattfuß.
Das kann sein.
Ja. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nochmal nachholen, weil ich finde es halt spannend oder interessant zu sehen.
Ich finde, das ist Bud Spencers Variante von Dirty Harry, ne?
Ja, das
ist weil da sind so
geiler Vergleich.
Da sind harte Szenen drin.
Ja.
Also weil das ist so ein bisschen mehr Crime. Der haut auch oft den richtigen Leuten aufs Maul, was ich
das sind diese fand. Das ist schon eigentlich fast so ein, wie heißen die?
Poliziotti.
Poliziotti. Ja.
Politeschi, Poliziotti, ich bring's mal durcheinander. Ja. Leute, schreibt's in die Kommentare.
Ich glaube, Politeschi heißt es, glaube ich.
Politeschi, ne?
Ich glaube, es heißt Politeschi.
Ich guck so gern Maurizio Merli und Thomas Milian und Umberto Lenzi und letztens noch die FIPA geguckt auch.
Ey, Milan auch immer geil. War
geht
auch
einem das Herz auf, ne?
Milan auch durch die Synchro. Also ich bin echt durch die Synchro auf den auch so ein Fan geworden, weil er ja auch dann mit seinen geilen Löckchen und dem Kaugummi im Mund die ganze Zeit und dann halt, ich glaube, es war auch Danneberg, der den gesprochen hat.
Ja.
Das waren halt einfach geile Sprüche.
Ah, geil.
Ja, und dann und so Sachen wieder zu hören, ne? Ich box dir den Bauch, bis du lachst. Und dann und dann nimmt er irgendwie so einen Typ, ja, packt er so am Kragen und ich weiß nicht warum, er schmeißt ihn einfach nur auf die andere Mann. Und dann hörst du halt nur Brand so, oder beziehungsweise die Synchro so, ja, so komm, stell dich hier rüber, hier, da stehst du besser, ja. Und also Sachen halt.
Wo Milian als Buckliger diesen Krankenwagen entführt und dann der im Hintergrund, ey, wo geht's denn jetzt hin? Und Milian ballert den über den Haufen und sagt zum Friedhof. Das ist einfach toll, ne?
Ja. Es ist so unbedarft.
Ja.
Es ist so unbedarft.
Es
ja.
ist. Ach, das hat viel Schönes, ne?
Ich danke dir gerade für den Dirty Harry-Vergleich. Ich finde das so
das
geil.
Ist,
das ist so, dran, das ja. ist so, ja.
Da hat sich auch John Wayne dran gehängt, der dann diesen Brannigan McQuaid, diese beiden Großstadt-Dinger gemacht hat, ja. so, ne?
Und, okay. aber dann, als für euch vielleicht mal als kleine Empfehlung, falls ihr noch nicht gesehen habt, The Outlaws, The Roundup und The Roundup 2.
Na, alle nicht gesehen.
Das sind koreanische Filme.
Ah, okay. Aus der Zeit?
Nee.
Ah, ja.
Von jetzt, also relativ neu.
Hat es mir erzählt, ja, ich erinnere mich.
Und Don Lee, so heißt, oder Ma Don Seok, so heißt der Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, habt ihr Train to Busan gesehen?
Ja, ja.
Das ist dieser Bullige.
Ah, okay.
Ja, der ist in Korea.
Ja, ja, ja.
Der ist in Korea mittlerweile ein riesengroßer Star.
Okay.
Und The Outlaws ist eigentlich der, sie nannten ihn Plattfuß, der noch ein bisschen ernster ist, beziehungsweise der noch so ein bisschen auch so das Privatleben von eben dem Kommissar Ma, so heißt er, beleuchtet. Und dann gibt's The Roundup und The Roundup 2. Und das ist halt echt die koreanische Antwort auf Plattfuß. Weil er kommt überall hin, irgendein Typ regt sich auf, weil er da ist. Versucht irgendwie, ihn direkt irgendwie anzugehen. Und was macht er? Bam, Dampfhammer, weg.
Mir fehlt diese Form von Humor und körperlicher Aktivität heutzutage im Kino auch. Diese unbedarfte Form von Gewalt, die, wenn du wirklich frustriert aus deinem Job kommst, abends im Kino, möchtest du einfach Leute sehen, die gehen dir einfach auf den Sack. Die werden auch nicht gleich zerhackt oder so, zerschnetzelt, sondern die kriegen einfach nur gesund einen auf die Nuss.
Ja.
Und das ist das, was Bud Spencer und Terence Hill damals an Emotionen sozusagen vermittelt haben, was im Kino komplett fehlt. So eine schöne Form von, ich hau dir jetzt einfach mal eine rein, du darfst es in echt nicht machen, aber die beiden machen es für dich.
Plus immer im Dienste oder Einsatz oder im Namen der Kleineren, der Schwächeren.
Ja, das alte italienische Kino, was total linksextrem zum Teil ist, das spürt man ja da, ne? Ja. Das geht immer, es ist antikapitalistisch, das Geld wird abgegeben oder geht verloren oder es wird gespendet. Die gehen leer aus, aber mehr als ein missmutiges Brummeln empfinden sie nicht.
Oder halt
so, ne? Weil sie leben ohne Geld, ne? Das ist einfach das Schöne daran.
Ja.
Und deswegen sind die Filme auch ein Genre für sich und ich verstehe auch, dass die von der Emotionalität her einfach bleiben, weil das ist immer aktuell auf eine Art und manche gefallen mir heute auf eine Art sogar noch besser als damals. Damals als Kind hat es mich total fasziniert, wenn die Trailer liefen, zwei sind nicht zu bremsen, wo sie auf dieser Südseeinsel sind. Da dachte ich im Kino immer, Wahnsinn, was kommt da für ein unfassbarer Bud Spencer-Film? Dann hat man sie im Fernsehen gesehen, fand sie gut, manche gar nicht so gut. Jetzt, wenn ich sie wieder gucke, gefallen sie mir besser aus anderen Gründen.
Bei mir genau das Gleiche. Genau
diese,
das Gleiche.
Diese Leichtigkeit.
Ja. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja, natürlich gibt es ganz, ganz viele Menschen, gerade in Deutschland, die wirklich die Filme lieben über alles. Dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen von wegen, was ist das für ein Müll?
Ja,
und
gut,
ich sage, und ich stehe dazu 100% zu dieser Meinung, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was die gemacht haben, ist Kunst. Weil wenn du es schaffst, etwas zu kreieren, was dein eigener Stil ist, ja, was über so viele Dekaden geschaut, gemocht, geliebt und wertgeschätzt wird, dann ist das was Besonderes.
Ja.
So, und ich sehe es genauso wie du. Ich habe genau denselben, dieselbe Erfahrung gemacht wie du. Ich liebe die Filme heute aus komplett anderen Gründen. Früher war es für mich halt, oh cool, die hauen sich, oh, die sind so stark, etc. Heute, der Humor packt mich nochmal auf eine ganz andere, dieser zeitlose Humor, das ist ja auch noch das Ding, dieser zeitlose Humor packt mich nochmal auf eine ganz spezielle Ebene. Aber dann auch zu erkennen, die Charaktere zu erkennen, wie gewitzt und smart Terence Hill halt immer ist. Wie er durch seine Intelligenz manchmal kompensiert, dass er eben nicht so stark ist wie Bud Spencer. Und Bud Spencers kühle Art und dieses Suffisante, was er hat. Und diese kleinen Gesten, diese Mimik, diese Pff und so weiter. Also deswegen sage ich bis heute, das sind mit die zwei Schauspieler, die mich am meisten geprägt haben in meiner Filmleidenschaft. Ich habe bis vor 2 Jahren in meiner Wohnung eine komplette Wand mit einem riesen Graffiti mit Bud Spencer und Terence Hill gehabt, weil ich diesen beiden Menschen einen Platz in meiner Wohnung als Danke schenken wollte. Mein Facebook-Name war ganz, ganz viele Jahre Sean Spencer.
Ah.
Ja. So, also deswegen, ich finde schön, dass wir kurz Platz gehabt haben, um über diese beiden Menschen zu reden, weil es mir tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, einfach nochmal Wertschätzung diesen beiden Menschen zu geben, auch wenn Bud leider nicht mehr unter uns weilt.
Ja. Hast du diesen?
Das stimmt.
Habt ihr diesen Terence Hill Solo-Film jetzt vor ein paar Jahren?
Mein Name ist Nobody.
Ich war natürlich im Kino,
oder
weil er natürlich auf Tour war und ich habe Terence Hill die Hand geschüttelt.
Oh! Darf ich dich berühren?
Ich habe auch, lass die Hand ruhig, ich habe auch Bud Spencer schon die Hand geschüttelt.
Oh. Ja?
Ich habe auch ein Foto mit Bud Spencer.
Nein, echt?
Halte ich denn jetzt wenigstens die richtige Hand?
Das ist der Promi-Bonus, ne? Ich habe einmal, Simon und ich, wir haben unsere Connections in die Kölner Medienbranche wirklich aktiviert. Einmal, um einen Promi zu treffen.
Und das war Bud Spencer.
Er war auf Tour wegen diesem Film mit Rick Cavanian.
Dieser Mafia-Film, ne?
Und er war bei TV Total. Und das war die Zeiten, wo Simon ein- und ausgegangen ist bei TV Total. Wir kannten die ganze Redaktion. Und dann haben wir die Drähte heiß laufen lassen. Leute, pass auf. Wir haben im Leben einen Gefallen. Bitte tut uns den. Können wir Bud Spencer treffen? Oh, da müssen wir gucken. Ja, mal schauen. Ja, und dann haben wir Privataudienz gehabt.
Geil.
Alles richtig gemacht.
Also was heißt Privataudienz? Wir sind bei ihm in der Probe, der Sohn war da. Wir haben Hallo. Ich habe mir eine DVD signieren lassen. Wir haben ein Foto gemacht. Er war ganz lieb, stand da. Und das war natürlich wow. Ja. Fucking hell. Und dann hat Raab das in der Sendung noch gesagt. Freunde der Show waren heute schon extra hier, um sie zu treffen. Das waren Simon und ich.
Nice.
Das habe ich nur einmal gemacht im Leben.
Aber du das wirklich machen.
Absolut verständlich. Verständlich. Ich meine, ich habe auch wirklich, ne, wenn du Interviews führst und so weiter, die sagen dir ja immer kein Autogramm, kein Foto und was weiß ich so, ne?
Ja.
Aber es gab halt schon immer mal wieder den einen oder anderen. Jamie Lee Curtis.
Ja.
Oder zum Beispiel Robert Zemeckis, ne? Das waren so zwei Menschen, bei denen ich halt wirklich vorher gefragt habe, bitte, so, ja, kann ich hier meine Blu-ray mitbringen?
Ja.
Und ich habe auf meine Blu-ray-Box von Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3 habe ich ein Autogramm von Robert Zemeckis, so, weil das war wirklich, das war für mich so ein
Robert Zemeckis war der Beverly Hills Ninja die Kampfwurst gemacht hat, ne?
Ja, genau der.
Der war das. Ne?
Genau der war das.
Ihr wisst, dass ich eine Story zu der Kampfwurst habe.
Die musst du uns ein andermal erzählen, weil jetzt möchte ich erst gerne wissen, was du zuletzt gesehen hast.
Okay, dann erzähl die Kampfwurst.
mit Chris Farley, das.
Ja, genau.
Garsten Kaiser schreiben, schicken Sie uns Ihren Ninja-Film und gewinnen Sie eine Reise nach Hongkong.
Oh, nice.
Und ihr habt einen von euch hingeschickt? Ich hatte einen Ninja-Film und habe ihn hingeschickt und wir hatten eine Reise nach Hongkong gewonnen.
Geil. Und war Farley mit dabei?
Alter, nein. Vielleicht war der schon tot.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat der da gar nicht mehr gelebt, ne?
Ja, das stimmt, ne?
Ich 96 oder so, ist der 97 verstorben?
Ey, der ist tatsächlich so ganz,
kurz danach,
so ganz lang danach war es nicht mehr, ne?
Ja, ich habe Kampfwurst noch im Kino gesehen. Ne?
Ja, ich auch.
Ich habe den nur auf Video dann geguckt, weil ich dachte, der hat mir ja immerhin eine schöne Woche Hongkong beschert. Wir haben dann in Hongkong so Szenen gedreht für einen anderen Kurzfilm. Wir haben so Außenszenen gedreht. Simon geht zu so einem Shootout, dann alles so in Hongkong gedreht, Vorspann, so, und dann geht er so eine Tür rein. Und wenn er dann hinten reinkommt, so in die Halle, ist es nie Horst. Und dann am Ende geht er wieder raus, ist er wieder in Hongkong.
Wieder runter, ja, sehr gut.
So läuft's.
Geil. So, aber was hast du jetzt zuletzt gesehen?
Ich habe natürlich mich mal ein bisschen wieder an Filmkunst gewagt und nicht hier so einen Quatsch geguckt wie ihr. Ich habe geguckt, Häutet sie lebend.
Was?
Häutet sie lebend.
Häutet sie lebend.
Okay, und?
Familienfilm wahrscheinlich, ne?
Ja, das passt heute tatsächlich zum Thema. Es ist ein italienischer Söldnerfilm von 1978. Und die absolute Krux ist, dass von diesem Film höchstens, sagen wir mal, na, ich will mal dem Film zugute halten, ich will ihn mal besser aussehen lassen, als er ist, 45 Minuten selbst gedreht sind. Und der Rest ist komplett geklaut. Alles, was aufwendig ist, ist geklaut aus einem Film aus den 60ern.
Okay, das
ist
wiederum geil.
Also die zum Beispiel gibt es einen Überfall auf einen Eisenbahn. Und das wird auch episch gezeigt. Aber dieser ganze Überfall auf die Eisenbahn ist aus dem alten Film. Die Söldner siehst du nur, wie sie so dann so aus so einer offenen Tür so schießen. So eine amerikanische Einstellung. Auch immer nur einzeln, nicht zwei auf einmal oder zwei und dann nochmal einer. Der Rest, der komplette Überfall, das ist alles aus dem alten Film. Das ist sogar so, dass die im Jeep fahren durch die Wüste, durch die geilsten Locations. Und dann ist Close-up und dann siehst du diese Söldner, die einfach vor einem weißen Himmel, da sind noch nicht mal Wolken. Die sitzen vor so einer weißen Wand so schaukelnd im Jeep. Und dann siehst du den Jeep wieder von außen in der Wüste und ganz andere Kostüme, Soldaten, andere Hautfarbe. Du siehst so, das sind die gar nicht. Aber so ist der ganze Film zusammengefummelt. Und er ist natürlich menschenverachtend. Gehäutet wird keiner.
Das ist gut. So.
Untertitel auf interessant. Deutsch.
Untertitel auf Deutsch.
Unternehmen Wildgänse.
Unternehmen Wildgänse.
Da hat man sich dann nochmal ja. an die Klassiker orientiert.
Die sagen auch in der Synchro, wir sind ja die Wildgänse.
Nein.
Ja, wird schon gesagt, ja, klar.
Krass. Hammer!
Interessant auch diese italienische Moralvorstellung damals in der Filmbranche, dass man einfach böse Menschen als Protagonisten auffährt. Weil diese Söldner sind einfach Wichser. Und da gibt's auch keine irgendwie verschiedenen
Sichtwinkel,
die das irgendwie aushebeln, sondern die machen schlechte Sachen. Und die Leute, die umgebracht werden, sind explizit auch nicht als böse gestaltet, sondern das sind unschuldige Menschen, die da in Afrika leben, die von diesen Söldnern dahingerottet werden. Und man fragt sich nur, was soll das alles? Kennst du diese Filme noch von früher? Kennst du Strafkommando Charlie Bravo noch? Der war auch so. So, wo Söldner einfach ihr Werk verrichten und unfassbar morden, brandschatzen, vergewaltigen, durch die Gegend ziehen. Und das sind dann aber eigentlich die Protagonisten des Films. Also ein Film, den man empfehlen kann.
Für die ganze Familie.
Für die ganze Familie. Nur du machst es schön nach Für Fäuste gegen Rio, machst du schön Heute sie leben.
Ja. Guter Soundtrack.
Wer hat dir den empfohlen? Also wie bist du da rangekommen?
Der war aber in meinem Regal.
Natürlich.
In meinem Schrank,
klar.
Wo die ganzen Filme sind, die ich nicht gesehen hatte. Und wie er da reingekommen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ihn bei Buio Omega in einer Tombola gewonnen. Ich glaube, weil ich habe keine Ahnung, wie das Ding. Und ich habe immer geguckt und dann habe ich so Rezensionen gelesen und dachte, ich traue mich da gar nicht ran. Der muss ja schrecklich sein, ne? Nein, so schrecklich ist er nicht.
Man
guckt da mit so einem Auge
unverschämt,
drauf.
Ne?
Er ist unverschämt. Also schrecklich ist er natürlich. Das ist ein unglaubliches Schundwerk. Und dann habe ich überlegt, bringe ich den zum Secondhand oder behalte ich? Habe ich natürlich behalten.
Ich wollte gerade sagen, als wenn du den abgeben würdest.
Nein, den gebe ich nicht ab.
Bei mir
stand
ist
ja so groß drauf, Uncut.
Ja, da muss man den auf jeden Fall.
So mal in den Regal gestellt, so ins Regal gestellt. So habe ich das gemacht. So, ich zeig's euch.
Ja, ich krieg solche Sachen immer durch die Pakete, die uns hier teilweise geschickt werden. Da sind immer so, also wir haben früher, ja, nicht mehr so häufig heute, aber wir haben früher schon gerne mal so echt große Pakete mit. Keine Ahnung.
Aber sind dann aktuelle Filme?
Alles. Oder? Alles.
Aber
alles.
Wer schickt denn diese Pakete?
Ja, Fans, Zuschauer, Fans.
Die selber nicht mehr haben wollen?
Ja, die halt ihre Sachen entrümpelt haben, die auch umgestellt haben und
das
so weiter.
Ist geil, ne, oder?
Und wir waren hier. Plus.
Zieht euch die Scheiße rein.
Ja,
ja, wir waren Unternehmen Wildgänse, Strafkommando Charlie Bravo, lebendig gefressen.
Wir waren mal so ein Auffangbecken für ziemlich viele ausrangierte
Filme. Für mittellose Filme.
Ja. Und ich bei manchen sage ich dann halt, da bringe ich es nicht übers Herz, die dann irgendwie auch wegzuschmeißen. Nein. Oder sowas. Oder bei manchen, aber ich muss es halt auch sagen, liebe Leute, ne, jetzt nicht falsch verstehen, ich freue mich über diese Kisten, aber wir haben halt auch nur begrenzt Platz. Also wir haben halt einfach keinen Platz mehr. Wir mussten halt auch schon wieder aussortieren. Und
ich habe noch Platz, Leute.
Ja.
Also wenn ihr die hier hinschickt.
Hast du da vorne unsere ganze Auswahl gesehen?
Ja, ich hab die gesehen.
Kann ich da mal reingucken?
Wie klar, komplett
da, darfst du. Da sind ein paar gute Sachen dabei tatsächlich.
Das machen wir gleich.
Da war 300 dazwischen. Also da,
wer, ja, aber ich habe 300, habe ich original dreimal da stehen.
Ja, aber wer sortiert denn 300 bitte aus?
Nee, den brauche ich auch nicht. Das ist so ein Greenscreen-Massaker. Da kommen wir nachher auch noch zu.
Na, zum Thema Greenscreen-Massaker. Wir kennen gut, also da würde ich aber sagen.
Ist okay.
Das ist einer der wenigen, wo man das akzeptiert, finde ich.
Ich will euch euren 300 nicht weg.
Ja, bitte.
Ja, den dürft
ihr nicht. Was hast du denn gegen 300?
Ich hasse den nicht oder so, aber den fand ich schon echt nicht so erquickend.
Nee.
Der
was?
War mir zu künstlich.
Ja, aber das ist doch genau
du
das
Du musst Ding. Dir vorstellen, er hatte davor Dawn of the Dead gedreht.
Ja.
Und den fand ich echt gut. und der knallt. Und 300, jetzt, ich lasse den Proll mal raushängen, war mir ein bisschen zu wenig Action dafür, dass sie so einen dicken gemacht haben.
Ja, was ist ein Mythologiefilm? Also, also mal abgesehen davon, wenn du jetzt gerade über CGI und so weiter wir sind ja alle keine großen Fans davon. Dem Film habe ich das aber tatsächlich verziehen, weil der von Anfang an zeigt von wegen, okay, das hast du zu erwarten. So, es ist einfach ein CGI-Film.
Ich dachte, da wäre Mad Action drin.
Also ich war vollkommen zufrieden. Ich mag den Film sehr, sehr gerne.
Das sind zwei, drei Action. Eine Action-Szene ist geil, wo er sich so durchkämpft durch die Leute.
Ja, Hammer!
Aber ich dachte, das wäre viel, viel, viel mehr, ne?
Ja, aber dafür konntest du doch für 5 Minuten am Stück zusehen, wie die am Bumsen waren.
Das brauche ich bei so einem Film tatsächlich nicht. Das gucke ich dann lieber bei Geheimgut Wildgänse.
Aber könnt ihr euch an diese ewig...
Da weißt du, da wird nämlich nicht von grünen Wänden
gewinnen. Ja, aber so ewig ist er auch nicht.
Ey, ich kann mich dran erinnern, ich saß im Kino mit meinen Freunden da und die geht ja wirklich, also die geht wirklich lang, die Szene. Und wir gucken und denken, okay, ja, okay, okay. Und dann deuten die an, dass die Sexszene vorbei ist und dann geht es wieder von vorne los.
Kannst du dich an diese Sexszene erinnern?
Also ich weiß, er hat mit Lena Headey Sex, aber...
Ja, ewig! Wirklich ewig!
So lange habe ich die nicht mehr.
Mindestens 30 Minuten. Ich übertreibe überhaupt nicht, aber ja.
Gut.
Ach.
So, liebe Freunde, wie ist denn so euer nur kurz, wie ist denn so euer Standpunkt zu Troma?
Ich habe ja mal einen Film bei Troma sogar rausgebracht.
Welchen?
Captain Cosmotic.
Ah, der kam bei Troma raus? Oh, cool. Ja, also du bist pro.
Ich bin grundsätzlich pro. Ich fand manche Filme von Troma selbst besser, bevor ich sie gesehen hatte.
Ja, gut.
Ich habe die Ausschnitte gesehen. Ich finde allerdings Toxic Avenger wirklich mal super geil. Den finde ich wirklich super geil. Aber dann hört es schon auf. Troma's War. Wer den haben will, ich habe die DVD. Willst du den haben?
Ja, nehme ich.
Ja, gut, alles.
Obwohl, nee, ich hab's ja auch schon. Weil es gibt aber zwei Fassungen, ne? Also.
Ich glaube, ich habe aber die lange. Deutsch Troma, die wird die lange sein, ja.
Okay.
Die geht über 90.
Ich bin riesen Fan von Troma's War.
Vielleicht muss ich das auch nochmal gucken.
Ich fand den echt geil.
Aber so Class of Nukem High, ich glaube, ich habe die zum Teil auch zu spät gesehen. Ich hätte die besser wirklich in den 80ern gesehen, wo sie dann Kontrast zum Breakfast Club waren.
Ja.
Und ich habe immer nur im Fangoria diese Fotos gesehen und dachte mir, oh, geil, das muss so geil sein. Und dann alles viel zu spät, dann eigentlich vielleicht sogar erst nach 2000 oft gesehen.
Ah, das ist dann wahrscheinlich verheerend.
Ja, glaube ich schon auch. Ja. Ja.
Roma, wie du?
Komplett an mir vorbeigelaufen.
Echt?
Komplett. Also,
Toxic Avenger und so weiter.
Toxic Avenger kann man wirklich empfehlen.
Ja,
den kann man. Habe ich tatsächlich schon öfters gehört, habe mich aber nie so gereizt, dass es tatsächlich irgendwann mal in meinem Player gelandet ist. Aber ihr empfehlt auch, oder was?
Ja, also der erste auf jeden Fall. Die das anderen beiden sind so, wenn man halt Bock drauf hat.
Ja. Irgendwie auch nette Elemente drin.
Ich glaube, sogar vier, ne?
Habe ich alle gesehen. Der dritte.
Der ist ja der dritte
ein bisschen
in Japan, ne? Das ist der, wo.
Das ist der zweite, glaube ich.
Ja?
Ich glaube, der dritte ist der. Boah, Toxis letzte Schlacht hieß doch noch einer, ne? Und wie ist nochmal der. Wie ist denn der vierte?
Oh, die Wildgänse irgendwas, ne?
Die Wildgänse. Unternehmen Wildgänse, Toxic Avenger. Ja.
Aber das führt uns jetzt direkt mal zu billig oder willig.
Yeah, gute Überleitung.
Es kommt ein Remake.
Ja, hab ich
Toxic
gehört.
Avenger.
Stimmt.
Läuft jetzt schon auf ein paar Festivals. Ich hoffe, ich kann ihn im Rahmen des einen oder anderen Festivals auch noch sehen. Ich habe gesehen, er ist in Sieges, aber Sieges schaffe ich dieses Jahr nicht.
Da wird Lloyd Kaufman aber einen ordentlichen Scheck eingefordert haben.
Ja, hoffentlich, ne? Hoffentlich. Und ja, es gibt erste Bilder. Das war das allererste Bild.
Peter Dinklage macht das, ne?
Peter Dinklage.
Finde ich natürlich eine super Besetzung dafür.
Ja.
Mega.
Und es gibt, glaube ich, jetzt noch ein weiteres Bild von ihm.
Und das ist doch hier,
Das ist Danny DeVito in jungen Jahren, als er bei Batman Returns.
Aber ich bring sie mal.
Ist das Elijah Wood?
Elijah Wood, ne?
Krass. Er fühlt sich ein bisschen an der Pinguin von Batman Returns.
Total, ja. War auch im Internet jetzt so, ne? Der Pinguin in jung oder so, ne? Ja, also die Bilder, muss ich sagen, ich bin ja immer kritisch bei Remakes, aber ehrlich gesagt, da freue ich mich drauf.
Ich habe auch.
Ich finde die Bilder alle top. Sie könnte auch die Heldin sein, sie könnte.
Da.
Guck, da ist er, bevor er in Wahnsinn. Die Säure fällt, ne?
Also ich habe schon echt ein bisschen Bock drauf so. Das ist vor allem finde ich finde es cool, weil du musst dir vorstellen im Original, das wie hieß der?
Wer ist das? Kennt man den auch? Ist das Kevin Bacon?
Ist das Kevin Bacon, ja.
Alter Vater, wer produziert das denn in Irrsinn da? Das
ist aber eine krasse Line-Up, ne?
Ja.
Voll.
War da Macon Blair, falls du den kennst, das ist so ein Indie Liebling beziehungsweise jemand, der sehr viel im Independent-Bereich geschauspielert hat und ja. War aber auch in anderen Filmen dabei. Hast du diesen I Care a Lot gesehen mit Rosamund Pike?
Doch.
Ja?
Das ist der, wo Rosamunde Pike die Krankenschwester ist.
Genau.
Ja, den habe ich gesehen.
Und dann kommt doch, ja, es ist Spoiler. Spoiler bitte, einmal kurz. Sie wird doch am Ende, ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob du den jemals schauen willst. Ich glaube, das ist auch nicht so dein Ding.
Ich mach vielleicht so ein Blitzdings.
Ja. Aber da kommt doch so ein Mann zu ihr und sagt halt hier bababam und der kommt am Ende nochmal und macht dann bam, 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 bam.
Ja, ja.
Das ist Macon Blair.
War richtig gut beschrieben, danke.
Ja. Und der hat auch, wie gesagt, der war jetzt bei Oppenheimer auch mal mit dabei, ist halt echt, okay. Der tingelt durch alle Bereiche und der hat jetzt diesen, dieses Remake von Toxic Avenger gemacht. Und ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es gut wird, weil ich habe das Gefühl, wenn ich diese Bilder sehe, dann sind das Leute, die den Spirit vom ersten Teil zu schätzen wissen.
Auf jeden Fall, glaube ich auch. Glaube ich auch. Also da bin ich
allein dieses Pinguin-Ding finde ich so cool. Und Peter Dinklage als Toxic Avenger ist eine super Idee.
Gibt's schon Infos über das Budget vom Film?
Oh, also nicht, dass ich jetzt wüsste.
Also der Line-Up kann ja jetzt nicht so günstig gewesen sein, ne?
Ja, aber ich denke mal, bei so einer Produktion sagen die halt auch dann, ne?
Dann mache ich mal umsonst.
Ja. Oder für gucken wir mal für ein bisschen weniger Geld, beziehungsweise gib mir was, wenn, oder gib mir mehr, wenn es nachher ein Hit wird.
Ja.
Und man muss es halt, also im Original, in dem von Troma, da war es halt so ein ganz schmächtiger Kerl, Melvin, der fällt halt in so ein Fass mit der Brühe, ja, und
aber es geht halt um einen Außenseiter und das könnte bei ihm ja auch, vielleicht wird er gedisst ohne Ende als Kleinwüchsiger in dem Film.
Ja.
Passt super.
Und der wird dann halt zum Toxic Avenger, der halt wirklich richtig groß und kräftig ist so und räumt dann halt in seiner Stadt auf. Und hier da mal einen anderen Weg zu nehmen, finde ich eigentlich dann eine schöne Herangehensweise, um ein Remake davon zu machen. Weil das Original, das kannst du in seiner Trashigkeit, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, auch in der Eigensinnigkeit.
Und in der Eigensinnigkeit kannst du schwer überbieten. Ja. So. Mhm. Das kannst du halt einfach nicht machen, weil das sind so diese wirklichen, ja, do-it-yourself, scheiß-auf-alles-Filme so. Und sowas zu kopieren, kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Ja. Da musst du, glaube ich, einen anderen Ansatz wählen. Und ich denke mal, mit ein bisschen mehr Hochglanz, mit ein bisschen mehr Effekt, mit ein bisschen mehr Aufwand, könnte das schon was werden. Aber natürlich eben im Geiste, wie du gesagt hast, das ja, Ruchlosen und auch das. Ich hoffe ja, dass die sich da wirklich keine Schranken setzen, weil Troma ist halt auch immer versext ohne Ende so. Ja, die geben da wirklich auch einen Fakt drauf, ja. ob da jetzt Brüste oder Sex zu sehen ist oder sonst irgendwas. Und deswegen, wäre interessant zu wissen. Also ich freue mich drauf. Freue mich wirklich drauf.
Gibt's irgendwas in Richtung Start? Läuft der bei Netflix, läuft der bei Amazon, läuft der im Kino, läuft der auf Blu-ray?
Ja, wie gesagt, er ist jetzt erstmal auf Festivals unterwegs. Okay. Ich habe jetzt schon 2-3 Festivals mitgekriegt, wo
er. Das heißt, er ist aber fertig, ich meine.
Er ist fertig. Ja, genau. Ich glaube, er lief hier auf dem Fright Fest und sonst irgendwas lief er schon.
Hier in Deutschland?
Nee, nicht in Deutschland, in Amerika.
Oh, und Fantasy Filmfest, das wäre was gewesen.
Ja, das wäre was gewesen. Das wäre wirklich was gewesen. Aber.
Gibt es nicht nochmal Fantasy Filmfest dieses Jahr? Nights oder irgendwas?
Dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wenn wir eine Chance auf den haben beim Fantasy Filmfest, dann wahrscheinlich bei den Nights. Oder weil dann ist die erste Festivalsaison durch.
Ja.
Und dann, ja.
Ja, gut.
Hätten wir die Option. Also ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich.
Ist meine Hoffnung. Das hoffe ich auch.
Ja. Gut. So, liebe Freunde, wir machen eine kurze Unterbrechung und melden uns dann zurück mit den Neustarts für diese Woche.
Oh.
Ja, ein bisschen was dabei, was man so noch nie gesehen hat, glaube ich. Und natürlich die obligatorischen großen Filme für diese Woche, wenn man von groß, wenn man das so nennen darf.
Groß angekündigt.
Ja, groß angekündigt, ja. Ich möchte aber gerne noch mal ein, zwei, drei Filme kurz hier erwähnen, die ja wahrscheinlich selten eine Erwähnung finden, beziehungsweise die halt schon relativ klein sind. Es gibt unter anderem jetzt von Rapid Eye Movies, die haben so eine neue Reihe, die heißt Zeitlos. Da haben sie jetzt einen Film namens Naomi, da geht's um einen Boxer, der ja einer Prostituierten begegnet und daraufhin nochmal sein Leben Revue passieren lässt. So.
Das ist ein Animationsfilm?
Nee, das ist kein Animationsfilm, das ist ein Realfilm, so, aber ein ganz alter japanischer Film. Da haben sie jetzt erstmals die deutsche Synchronfassung aus den 60er Jahren irgendwie wieder gefunden und haben den jetzt restauriert und digitalisiert und bringen den jetzt noch mal ins Kino, ja, weil der lange Zeit wirklich verschollen gab. Es gibt, glaube ich, auch keine DVD oder keine Blu-ray oder VHS-Kassette. Aha. Also es ist wirklich ein ganz seltenes Ding. Und ich denke mir halt so, ey, bevor halt gar keiner drüber spricht, bevor halt irgendwie sowas komplett untergeht und wenn auch nur ein Mensch da draußen ist, der sich denkt, ach komm, da schaue ich auch mal rein oder dem gebe ich auch mal eine Chance, weil mich interessiert das Neue oder das Bekanntere irgendwie alles nicht so. Und wenn da nur einer ist, der sagt, ey, danke, dadurch habe ich diesen Film jetzt irgendwie kennengelernt oder ich hatte die Gelegenheit, den auch zu schauen oder mal irgendwie ein bisschen seinen Horizont zu erweitern, dann kann ich in Frieden sterben. So.
Ja, also ich habe ein paar Sachen gesehen aus Japan. CinemaScope, Schwarz-Weiß, 60er, 70er Jahre, in Filmclub-Umständen und so weiter. Und die sind sehr unterhaltsam zum Teil. Es gibt ja auch diesen japanischen Sittenfilm, wo es dann immer so ein bisschen um Fremdgehen geht und so ein bisschen was, Prostitution. Da wird sowas so sozusagen jugendfrei behandelt. Und das sind eigentlich immer ganz schöne Filmdramen. Ich habe Filme da gesehen, auf 35 in CinemaScope, die sind nicht in der IMDb. Ja, also, und da haben eine deutsche Synchro, ne? Also, jetzt sind die vielleicht dann schon zum Teil doch, weil die IMDb wächst ja und wächst ja. Aber ich kann sowas empfehlen. Ich habe jetzt den Film nicht gesehen, aber
das da ist halt
Schönes zu entdecken.
Das ist halt einer dieser Pinku Aiga.
Das ist ein bisschen mit Sex.
Das ist ein bisschen mit Sex, genau. Das ist halt so eine Erotikwelle, die in Japan irgendwann mal aufgetreten ist. Da gibt's bis heute gibt's sogar noch aktuelle Vertreter so, aber das ist natürlich vor allem ein Relikt der Vergangenheit.
Ja, ja, klar.
Und das ist hier einer, der Regisseur ist halt, war halt verantwortlich für eine Menge von diesen Pinku Aiga-Filmen. Und jetzt, das ist halt einer seiner bekanntesten und den hat jetzt Rapid Eye Movies wieder ins Kino gebracht. Und das finde ich halt, wie gesagt, sowas finde ich halt cool, weil wir haben gerade ein bisschen eine Durststrecke so und das ist dann meiner Ansicht nach die beste Gelegenheit, jetzt vielleicht auch mal so Sachen wieder zu entdecken oder neu zu entdecken.
Absolut. Gesehen. Ja, wenn ich jetzt wann dann.
Ja, wenn ich jetzt wann dann, genau.
Kinos unterstützen, definitiv, weil durch den Autorenstreik kommt ja jetzt so ein bisschen Leerlauf.
Aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, heute gab's, beziehungsweise es gab jetzt so gestern und heute gab's die ersten Nachrichten, dass die A gerade wieder zusammensitzen und B jetzt schon möglichst zeitnah eine Einigung in Aussicht steht. Also mehrere Branchenblätter haben jetzt schon gesagt, es scheint kurz vor einer Einigung zu stehen, ja, was echt schon ganz cool ist, ja. Aber bevor es soweit ist, habt ihr vielleicht durch Rapid Eye Movies nochmal die Gelegenheit, es gibt einen weiteren Film, den sie rausgeholt haben von einem Regisseur, über den haben wir letzte Woche schon mal gesprochen, Hu Xiaoxian heißt der, glaube ich, also ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der hat jetzt von dem haben sie einen Film namens Millennium Mambo nochmal rausgeholt. Da geht's um eine junge Frau, die lebt in Taipei Anfang des Millenniums, beziehungsweise halt so Anfang der 2000er. Film wird aber allerdings 10 Jahre später erzählt, so. Also, das ist so gesehen alles eine Rückblende. Hier geht's um eine junge Frau, die sich halt im Nachtleben rumtreibt, so ein bisschen antriebslos ist. Ihr Freund versucht sich als DJ oder möchte gern DJ sein, aber kriegt's auch nicht so richtig auf die Reihe und sie vertraut sich dann aber immer wieder so einem älteren Clubbesitzer an, der aber halt auch Kontakte zur Unterwelt hat, so, also und sie treibt dann halt durch dieses Nachtleben von Taipei und das soll von den Bildern her, von der Atmosphäre her, so, also so ein richtiger Vibe-Film, ja, der halt nicht unbedingt so eine Emanzipation erzählt oder irgendwie eine Gangstergeschichte oder eine dramatische Liebesgeschichte, sondern eher so diese Figuren zeigt, die halt, ja, irgendwo orientierungslos dahin sich treiben lassen, ja.
Erinnert mich gerade von Optik ein bisschen so an Lost in Translation.
Ja, das, vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt. Also, und ja, der Regisseur, wie gesagt, der hat schon ein paar Filme gemacht, die sind auch teilweise immer sehr hoch bewertet, aber sind nie so in die große, breite Wahrnehmung getreten. Und hier Rapid Eye Movies bietet jetzt die Gelegenheit, den nochmal zu schauen.
Ja.
Und wo wir in Asien sind, machen wir direkt nochmal weiter. Dann gibt's noch einen Film, eine limitierte, sag ich mal, Sondervorstellung. Crunchyroll bringt am Dienstag, am 26.09. müsste das sein, nochmal einen Anime ins Kino für kurze Zeit. Der heißt Over the Sky. Da geht es um ein junges Mädchen, die ist unglücklich verliebt in ihren besten Freund, den sie schon seit Kindertagen kennt. Aber sie traut sich natürlich nicht so ganz, ihre Zuneigung zu zeigen. Und dann kommt ihre Freundin und sagt so, ich habe mich auch in den verliebt. Dann sagt sie, ja komm, dann mach's doch. Aber dann passiert ein Verkehrsunfall und sie landet im Koma und landet dann in so einer Art Zwischenwelt und muss sich jetzt halt versuchen, aus dieser Zwischenwelt rauszukämpfen, um halt zurück zu ihrem geliebten Freund zu kehren.
Der wurde ein bisschen von den Kritikern zerrissen.
Der wurde richtig fertig gemacht.
Ja, auch mitbekommen,
echt?
Ja. Wobei ich von der Optik her, der hat mich ein bisschen an, wie hieß der, Your Name. Genau, hat mich ein bisschen daran erinnert von manchen Bildern. Dann habe ich mir mal die Kritiken durchgelesen, war ein bisschen erschrocken. Also die haben da echt kein gutes Haar dran gelassen. Würde man nicht meinen, wenn man den jetzt auf den ersten Blick so sieht.
Ja, habe ich auch gedacht. Also ich war erschrocken, als ich gestern so ein paar Reviews gelesen habe, die dann auch sagen, naja, jeder sucht seinen zweiten oder seinen neuen Your Name. Ja, das ist wohl die ganz große, sag ich mal, Blaupause oder die ganz, ganz große Vorlage. Aber dann halt so das Mädchen, das durch die Zeit sprang und so ein paar Sachen, Chihiro haben sie auch mit reingeschmissen. So. Also deswegen war echt überrascht, dass der so schlechte Kritiken bekommt. Ich habe ihn halt noch nicht gesehen, ich weiß es nicht, aber ich wollte halt einfach darauf hinweisen.
Ja klar.
Weil Anime sieht man ja auch nicht unbedingt oft im Kino. So. Und dann gibt es noch eine Dokumentation. Da muss ich dazu sagen, die hatten wir eigentlich hier unten im Ticker nur vorgesehen. Das war aber zu einem Zeitpunkt, da wusste ich noch nicht so viel über diese Dokumentation. Ich habe sie einfach nur mal in den Ticker gesetzt, damit es halt drin ist. Da geht es um um einen Filmstudenten namens Steffen Mein. Der war 2018 in diesen Hambacher Wald,
ja,
wo die Aktivisten in Baumhäusern versucht haben zu verhindern, dass der Wald abgeholzt wird. Und der hat halt mit seiner Kamera, hat er so eine 360-Grad-Kamera, hat er halt versucht, das Leben dieser Aktivisten dort einzufangen und zu zeigen, was die da bewegt, warum die das machen, warum die wirklich Leib und Seele riskieren, um die Umwelt zu schützen. Scheint aber auch etwas kritischer schon sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gesetzt zu haben. So. Also nicht nur ein reines Abfeiern des Aktivismus, sondern auch schon mal in Frage stellen. Und das Ding ist halt, der junge Mann ist halt, und das ist jetzt kein Spoiler, das ist halt der Aufhänger der Dokumentation, der ist halt bei diesen Filmen oder Dreharbeiten, ist der halt tragisch ums Leben gekommen. Der ist vom Baum gestürzt.
Oh. Und der den Film jetzt gemacht hat, der Mein.
Der Mein.
Ist, der Mein, ja.
Der ist vom Baum gestürzt, ist gestorben.
Das hat man ja gelesen damals.
Genau, das ging richtig durch die Presse. Und sie haben jetzt das Material von ihm, haben sie jetzt genommen und haben es zusammengesetzt.
Das ist ja spektakulär,
und
oder?
Und versuchen jetzt halt zu ergründen, was da halt passiert ist und seine Sichtweise wiederzugeben und so weiter und
Wahnsinn.
So fort.
Und das läuft im Kino?
Das läuft im Kino.
Wow.
Interessant, denn jetzt macht der Name auch Vergiss mein nicht auch Sinn, weil wir beide haben am Anfang noch gedacht, es geht
um den
Carrey-Film, den wir beide echt schätzen. Ja, ja. So, aber natürlich, okay, das ist natürlich dann ein cooler Name. Ja, interessant, tatsächlich super interessant, mal dann zu sehen, okay, wie puzzelt man ein Werk von jemand anderem zusammen, mit dem man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, was eigentlich seine Vision am Ende war.
Aber was für fette Bilder er da gedreht
hat. Ja, finde ich
unglaublich.
Ja.
Deswegen, was sagst du, was war das für ein Studium? Ist es ein Filmstudent gewesen?
Das war ein Filmstudent.
Okay, das sieht man auch, weil diese Bilder, die dreht man ja nicht zufällig.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich, wirklich visuell sehr.
Spricht mich gerade am meisten an.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Ich glaube, den ziehe ich mir auch rein.
Ich denke auch mal, dass ich da den im Kino
anschauen
werde.
Weil es sah auch wirklich nach Kinoniveau aus. Ja, ja. Ja?
Und ich glaube, sowas auch mal im Kino zu sehen, ist nochmal was anderes.
Ja,
so, ne?
Ja, ja.
Also ich war ja schon, ich weiß nicht, ob ihr von der bekommen habt, ich war ja von dieser Dokumentation Die Eiche, mein Zuhause.
Das hast du erzählt, als ich hier war.
War ich so begeistert irgendwie. Den habe ich im Kino gesehen, weil das waren einfach geile Bilder. Und man sitzt davor und denkt sich, Alter, wie haben die das gemacht? So, ja, wie lange haben die da gehockt und gewartet, unfassbar, bis da mal irgendwie die entsprechende Szene passiert?
Das verstehe ich so, wie diese Tierfilmer verstehe ich gar nicht.
Organisatorisch. Generell Dokus im Kino zu sehen, macht eigentlich so viel Sinn, weil gerade da kommt es ja auch sehr oft wirklich auf das Visuelle an.
Ja.
So, von daher, ja, also hat mich auf jeden Fall angesprochen gerade.
Ja.
Total,
total.
Mehr als das, worüber wir gleich sprechen.
Ja, ja. Und dann kommt
auch visuell.
Auch visuell, vor allem visuell.
Ja, aber vorher kommen wir einmal kurz zu sprechen noch auf The Nun 2. Ach, startet jetzt im Kino. Hinzu muss man sagen, gehört zum Conjuring-Universum, ist der Vorgänger ist, glaube ich, der erfolgreichste von den
Warum
ganzen Filmen.
Auch immer.
Ja, und jetzt kommt Teil 2. Tino, du hast ihn gesehen. Er spielt irgendwie in der Vergangenheit.
Ja, ich habe den gesehen. Ich sag mal hier, guck mal, ihr seht das. Das ist ein ganz schönes DarstellerInnen-Ensemble. Diese jungen Damen da, die sind toll. Die haben Kinoniveau, die Bilder sind sehr schön oft. Ja, das Ensemble ist überzeugend.
Worum geht's denn?
Ja, da wird so ein Priester gekillt und dann wird dann muss rausgefunden werden, warum.
Und es
und kommt der raus, Film heißt Nonne 2. Ne? Ja, also es ist.
Du bist begeistert, ich merk's.
Ja, ich versuche. Es gibt so schöne Retro-Szenen, so mit Oldtimern hintereinander, die nicht aus dem Computer sind. Weißt du, ich habe erst einen anderen Film gesehen, über den wir später reden, dann diesen. Da hat dieser optisch wirklich beeindruckt, weil wirklich alles
schön echt
stattfindet am Ort. Er ist, aber das Problem an The Nun 2 ist, es soll ein Gruselfilm sein. Und ein Gruselfilm ist ja dann gut, wenn er gruselig ist. Und ich habe wenig Gruselfilme gesehen, die noch weniger gruselig sind als The Nun 2. Es ist wirklich absolut nicht gruselig.
Aber
spannend auch nicht.
Aber einmal die Frage, für jemanden, der halt schon echt eine Menge Horrorfilme gesehen hat, ist das wahrscheinlich eben so dieses...
Ich rede aber nicht von Abstumpfung durch Gewalt, ich rede wirklich von
Grusel. Nee, aber von Grusel.
Und ich finde, kann man denn bei Grusel abgestumpft sein?
Ja, schon. Naja, schon. Also wenn du halt,
ich grusel mich einfach, wenn was gruselig ist. Ich grusel mich bei The Conjuring 2 zu Tode. Ich bin ja Fan der Nonne. Ich sage ja, The Conjuring 2 ist einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre. Ich finde den als Gruselfilm absolut over the top. Ich verstehe nicht, wieso diese beiden total... Ich verstehe es schon. James Wan hat nicht Regie geführt. Und Grusel ist einfach wahnsinnig schwierig zu inszenieren, dass du wirklich eine Gänsehaut kriegst. Und dieser Typ, der hat Conjuring 3 gemacht und The Nun 1 und 2, der soll was anderes machen. Der soll kein Ohrhasen drehen oder so. Ich weiß es nicht.
Kein Ohrhasen 3.
Es ist einfach... Es ist schade, weil das, was wir da sehen auf der Leinwand, ist hochwertig, schön gemacht. Und wie man dann mit so einer gruseligen Figur, wie man das so in den Sand setzen kann in Sachen Spannung und Suspense, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also da muss doch so eine Abnahme sein, wie beim Fernsehen. Da dreht man immer, wie ich drehe mal so Matzen, dann gibt's immer eine Abnahme. Dann kommt der Producer und sagt, schneid das mal um oder das und das, hast du nicht das und das. Diese Abnahme gibt's doch auch mit James Wan, oder? Das ist doch der Chef.
Nee, ich weiß gar nicht, ob der da wirklich.
Dann geht so dieser Michael Chavez oder wie der heißt, der geht dann dahin und hat dann die erste Abnahme mit James Wan. Da muss doch James Wan sagen, Alter, was hast du da gemacht?
Jetzt, ja, aber frag dich doch mal selbst.
Vier, fünf gute Szenen gibt's in dem Film. Ich will's nicht so schlecht machen. Es gibt vier, fünf Momente, wo ich sag, das ist schon sehr geil. Die sind im Trailer drin übrigens.
Ja, meistens. Super. Ja,
also das mit den Zeitungen. Und dann gibt's so Szenen wie, und das verstehe ich nicht. Grusel muss ein bisschen subtil sein. Was ist das mit der Lautstärke? Und ich übertreibe jetzt nicht, ich lüge nicht. Ich habe mir im Finale zum ersten Mal, ich weiß nicht seit wann, die Ohren zugehalten. Es ist kein Gag, ich habe es so gemacht, weil es diese Lautstärke nicht zu ertragen war.
Also
was soll das?
Der erste war ja meiner Ansicht nach auch schon so ein bisschen mehr Geisterbahn. So, weißt du, also du setzt dich da in den Sitz und du fährst halt durch diesen Film durch und von allen Ecken, ja, kommt irgendwas angeschrien, angekrischen oder sonst irgendwas oder angefetzt oder
mit einer Lautstärke
angekracht und so weiter. Und dann
klar, erschrickst du dich, ist ja auch wahnsinnig laut.
Ja, genau. Und dann hast du dann noch so diese Kulissen, die halt aussehen wie Geisterbahn, ne? Also ne, ein bisschen echt, ein bisschen zubereitet, ein bisschen extra dunkel, ein bisschen extra modrig, ein bisschen extra mit Spinnweben noch dran, so. Aber ich hatte bei dem ersten immer so dieses Gefühl, ich sitze halt wirklich in der Geisterbahn. Mhm. Jetzt haben wir aber den Fakt, dass der erste schweineerfolgreich war. Also er war wirklich erfolgreich. Der hat wahrscheinlich, keine Ahnung, seine 10 Millionen maximal
gekostet. Und ich sag dir aber, warum? Nicht, weil der so gut war, sondern weil Conjuring 2 so gut war.
Aber wie kann es denn sein, dass die Nonne alleine mehr Geld einbringt als Conjuring?
Es ist die Nonne selbst. Die Nonne überstrahlt eigentlich Conjuring 2.
Ja.
Und ich kenne viele Leute, die wirklich
Valak heißt sie,
von
ne?
Valak, die wirklich Fan von Conjuring 2 sind. Mich eingeschlossen. So, ich habe gesagt, ich gehe auf jeden Fall in den Film rein, die Nonne. Ich gehe auf jeden Fall rein. Und dann war ich mit einem Kumpel, war ich im Cinedome und gesagt, wir gucken erst Slenderman und dann gucken wir die Nonne. Und dann haben wir Slenderman geguckt gehabt. Muss man nichts zu sagen, war ein Desaster. Und zwischen den Filmen habe ich bei IMDb geguckt, weil das war der Donnerstag, was die Nonne, dann The Nun, für ein Voting hat. Und das war irgendwie 5,2 oder so, ne? Und ich so, ey, das können wir nicht machen. Wir können nicht Slenderman gucken, jetzt, der Film hat 5, das können wir nicht. Und dann haben wir es beide nicht gemacht und sind nicht reingegangen, weil wir uns natürlich informiert hatten. Ich habe den dann später gestreamt. Und ich habe mich wirklich gewundert. Also
ja, aber ich glaube halt für junge Menschen, Menschen, die nicht so viel Horrorfilme gucken und so weiter, ist das so schon...
Das, also du würdest sagen, das reicht, um den Effekt, den das gewünschten Effekt zu erzielen.
Okay. Nee, weil ich sag junge Menschen, aber junge Menschen, also Conjuring 2 kann man ja noch damit reinbeziehen für junge Menschen. Es existiert ja beides parallel.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass wir jetzt reden über Bis das Blut gefriert von 1960. Ne?
Ja, ja.
So, wir reden jetzt über die aktuellen Horrorfilme. Und da steht meiner Meinung nach Conjuring 1 und 2 neben der Nonne. So, und das beides kann ich schon vergleichen. Weil das sind neue Filme. Da würde ich den jungen Leuten sagen, guckt mal lieber Conjuring 2.
Würde ich auch sagen.
So.
Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, du hast halt mit The Nun sowas Plakatives. Da musst du, glaube ich...
Ich finde auch, die Figur selber bleibt ja komplett hinter ihren Möglichkeiten.
Ja, das ich
die,
auch.
Muss die denn noch blinkende Augen haben? Oder? Früher, wenn es um Geister ging, da fiel irgendwie was um. Okay, das war sehr subtil. Jetzt wirst du vom Geist mit so einem Weihrauchschwenker verdroschen, bis dir das Gehirn platzt. Ist in dem Film drin. Was ist denn der Grusel? Da kommt ein Geist und haut dir mit diesem Weihrauchteil so lange auf die Birne, bis du da blutig am... Das ist der neue Grusel. Sich von Geistern zusammenschlagen lassen. Weißt du, Bud Spencer als Geist, so. Was ist das für ein Style?
Hat der Geist auch so gemacht, so?
Obwohl ich finde, dass die Frau, diese Bonnie Ahrens, ich finde, die Frau, diese Bonnie Ahrens, die sie spielt,
ja,
die macht es schon gut. Ja.
Brillant ist die. Wie, der Film geht 110 Minuten. Was glaubst du, wie lange die in dem Film drin ist?
The Nun 2 geht 110 Minuten.
Der geht 110 Minuten. Der Film ist wahnsinnig langweilig. Und diese Nonne hat vielleicht 3 Auftritte. Da bist du, wenn du 3 Minuten sagst, ist das viel.
Okay.
Und dann besteht sie fast auch nur so aus Computerüberhöhung.
Okay.
Willst du damit sagen, dass die wichtigste Person, weswegen du eigentlich den Film gucken wolltest, ganz wenig in dem Film drin war?
Also ich meine, ich sag mal nicht so, dass eine Horrorfigur immer drin sein muss. Das macht sich gruseliger. Überleitung. Ne? Aber...
Also so glaubst du, also du sagst wirklich, diese Figur kam zu wenig vor? Ja, da sind wir ja bei dem nächsten Film.
Nicht im Showdown, aber der Showdown ist dann so wie der Showdown von dem Film, zu dem wir jetzt kommen.
Pass auf, jetzt kommt eine gute Überleitung.
Ja, Daniel. Gespannt.
Denn wer sich erhofft hat, von Expendables 4 möglichst viele Expendables zu sehen, wie zum Beispiel Sylvester Stallone, der wird vielleicht mit Expendables 4 nicht so die hellste Freude haben.
Dafür alle Megan Fox-Fans.
Ja, alle Megan Fox-Fans kommen auf jeden Fall voll auf ihre Kosten. Ich verstehe nicht, warum sie schon wieder irgendwie direkt zu Beginn dieses Klischee auspacken muss, dass sie so anstrengend ist. Also ich meine, das existiert ja seit Michael Bay. Also seit sie halt mit Michael Bay zusammengearbeitet hat. Ja, dass sie so schwierig sein soll und was weiß ich. Und dass sie das jetzt immer noch irgendwie einmal ausspielen. Man spricht für den Film, wie er so viel als andere, aber ich hab's nicht ganz verstanden. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich habe ziemlich viel an diesem Film nicht
aber verstanden. Aber was für sie spricht, ist, dass sie morgens kurz nach dem Aufstehen Stress in der Küche veranstaltet, sich für diesen Stress in der Küche mit ihrem Freund aber mindestens 5-6 Stunden lang gestylt hat.
Ja.
Das macht auch nicht jede Frau.
Nee. Nur um dann wirklich
mal... Man muss sich auch mal schick machen für so einen Streit. Am Morgen.
Ist das?
Und dafür und schon Mitternacht aufstehen, um wirklich perfekt wie ein Instagram-Filter dann diesen Zwist.
Da wären wir beim nächsten Thema. Ich glaube, das waren. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so früh aufgestanden ist, um sich zu schminken. Ich glaube, sie hat einfach zu dem Typ, der hinter der Kamera gesagt hat, macht mal ein paar Filter drauf.
Macht mal ein paar Filter drauf.
Wie auf alles andere auch.
Ich wollte gerade sagen, wie der gesamte Film. Können wir jetzt kurz drüber sprechen, wie kacke der Film ist?
Nein.
Wir wollen
Thilo,
ja, dass
hör, Thilo, hör Na. Auf! Hör auf, hör auf, hör auf! Also Kacke finde ich ein hartes Wort.
Kurz, lass mich einmal kurz die Handlung erklären. Die Expendables werden gerufen, um Iko Uwais davon abzuhalten, Atomzündköpfe aus einer libyschen Giftgasfabrik rauszuholen.
Irgendwas in der Wüste.
Ja, und das führt dazu...
Ja, ist Libyen, glaube ich.
Ja, und das führt dazu, dass die Expendables, ja, ich mal, in so eine Art Falle, Hinterhalt oder sonst irgendwas geraten und... Kann man das so sagen? Nee, das muss ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall führt es irgendwie dazu, dass die Expendables später gezwungen sind, einen Mann zu jagen, hinter dem die Figur von Sylvester Stallone schon seit Jahren hinterher ist. Der sogenannte Ocelot. Oder das sogenannte Ocelot.
Zum Glück wird im Film selbst über diesen Namen ein Witz gemacht.
Ja. Und das führt die Expendables irgendwann auf ein ehemaligen Flugzeugträger?
Nee, ins Studio irgendwo in Bulgarien.
Ja, ich will jetzt nur sagen, was die eigentliche Handlung gerne hätte.
Flugzeugträger habe ich nicht gesehen. So ein Pixel-Ding.
Ja, auf jeden Fall auf ein Schiff. Und da kommt es dann zum
Schiff. Soll ein Schiff sein.
Ja.
Darauf können wir uns einigen.
So, jetzt muss man ja dazu sagen, die Expendables-Reihe war ja schon vor Ewigkeiten quasi die Reaktivierung von den ganzen alten Actionstars, um nochmal wirklich so 80er Jahre Handmade Actions nochmal wieder in die Kinos zurückzubringen. Mit den ganzen Stars, die größtenteils nicht mehr in der Lage sind, einen Film von ihrem Star-Ruhm selber in die Kinos zu bekommen. Und für Menschen wie mich, die wirklich mit Stallone, Van Damme, Schwarzenegger etc. aufgewachsen sind, war das wirklich, ich habe dreimal wirklich dem Herrn gedankt dafür, dass wir endlich wieder diese Filme im Kino haben. Und mochte den ersten Teil, mochte den zweiten mit Abstand am meisten, hat mir den dritten auch noch geben können, wobei er schon um etliches schwächer war.
PG-13 ist halt
nicht geil.
Ja, aber der war auch insgesamt nicht.
Nee, der war auch nicht insgesamt. Für mich war er noch akzeptabel. Natürlich um Meilen schwächer als der zweite. So, dann war ja der vierte angekündigt und wir alle wissen ja, gab ja riesen Palaver darum, weil das Einspielergebnis vom dritten Teil auch so schwach war. Ich glaube, weil der Film auch geleakt wurde oder so.
Ey, weil der Film einfach nicht gut war, glaube ich.
Naja, wenn du sagst, ich bringe jetzt Expendables 3, ich hole noch Mel Gibson dazu als Bösewicht und keine Ahnung. Und dann sagst du irgendwann so Sachen nach dem ersten Drittel des Films, aber weißt du was, wir packen mal alle für alles beiseite, für die Leute ins Kino gegangen sind und versuchen den Film jetzt mit Ronda Rousey und noch so ein paar anderen No-Names so irgendwie zu füllen. Ja. Das ist halt eine scheiß Idee.
Ja.
Das willst du halt machen.
So. Ja, das ist produktionstechnisch nachvollziehbar. Und dann haben sie da versucht, da irgendwie mit einem blauen Auge davonzukommen. Ich glaube, dass denen das auch selbstbewusst ist. Ich glaube, dass Stallone das überbewusst ist, weil das ein kluger Filmemacher ist. Und dass er deswegen auch gesagt hat, pass auf, ich habe jetzt einmal diese Scheiße mitgemacht, aber nicht nochmal.
Ja, und das ist dann Expendables 4.
Ja, und in Wahrheit ist das aber so. Der hat zu Evie Lerner wahrscheinlich ein gutes Verhältnis seit damals, keine Ahnung, nur Mutmaßung. Und dann hat Evie Lerner gesagt, bitte, 3 Tage. Okay, 3 Tage, dann hat er gesagt, pass auf, ich komm 3 Tage von 8 Uhr bis 16:30 und dreh dann in der Zeit, was du willst. Aber danach bin ich weg und das ist nur, weil wir Kumpels sind.
Ich habe da Inside-Informationen, wenn ihr
haben wollt. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant.
Also ich habe ein Kumpel von mir hat ja da mitgedreht, hat eine kleine Rolle in dem Film gehabt. Liebe Grüße an Mike Möller, hat auch in meinem Film The Last Kumite mitgespielt. Und er hatte mir, ich habe ihn auch gestern extra nochmal am Telefon gefragt, von wegen, hey, kann ich diese Sachen so sagen und so weiter. Meinte er, ja, ist alles cool. Also Sly war tatsächlich nicht lange da. Tatsächlich war es echt nur.
Es wäre ein Wunder gewesen, wenn er lange da gewesen wäre.
Ja. Was ich super interessant fand, war, Mikey hat gesagt, dass immer, wenn Stallone am Set war, war die Stimmung richtig, richtig gut. Bedeutet, alle waren voll locker, super professionell, es war ein richtig guter Vibe da. Und sobald Stallone das Set verlassen hat, komplett anderer Vibe, Stimmung nicht mehr so gut. Statham war wohl etwas lauter am Set, also war wohl was hat Michael gesagt? Okay, er hat nicht rumgebrüllt, aber er war schon nicht ganz leise zu allen Leuten am Set. Also nicht so ultra cool.
Vielleicht aus Gründen.
Weil
er ist ein Profi. Mhm.
Man weiß es nicht so genau. Ihr habt ja jetzt gerade schon eine Sache erwähnt. Das ist auch eine Sache, die mich massiv gestört hat. Ich meine, es war schon angekündigt. Ich habe es trotzdem nicht in dem Maße erwartet. Für mich ist Expendables halt wirklich die Expendables. Und auch Stallone halt ist für mich das Gesicht dieser Franchise. Für mich war es einfach viel zu wenig Stallone. Also gefühlt kam ich mir echt verarscht vor, indem ich ihn halt ein paar Minuten gesehen habe und danach war er halt einfach weg. Und ich fand die Besetzung diesmal nicht smart gewählt. Der Film sieht ultra scheiße aus. Also
hässlich.
Also es ist.
Ich habe sowas im Kino, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja,
also es ist unter Cats.
Und Cats
ist auf seine Art ja das, was es ist und sein will. Ja. Beschissen. Aber das ist wenigstens, aber das ist das, was sie wollten.
Frage ist, was sie
mit dem Geld gemacht haben. Und das ist das, was keiner haben wollte. Und 100 Millionen
für so ein Ding? Das ist das Ding. Wo gingen diese 100? Weil du kannst mir
nicht sagen. Das ist auch eine Lüge. Das sind keine 100 Millionen. Manchmal mauscheln sie ein bisschen mit diesen Summen, dass alle denken, boah, das ist ja ein wahnsinnig teures Ding.
Es würde aber tatsächlich, bei dem Film würde es tatsächlich Sinn machen, dass sie mit dem Budget ein bisschen gelogen haben. Weil sie wussten nach Teil 3 nicht von wegen, okay, wie viel Kohle bringt ein potenzieller vierter Teil, mussten dann trotzdem so viele Stars einkaufen etc. Ich kann mir vorstellen, dass viele der Stars gesagt haben, pass auf, wir kommen euch ein bisschen entgegen beim Geld,
Wir erzählen aber trotzdem, dass es eine 100-Millionen-Dollar-Produktion ist und hoffen einfach, dass es keiner Sau auffällt.
Das stimmt.
Also man sieht, dass es keine High-Quality ist. Also Nein. Ich war sehr, sehr enttäuscht. Ich konnte ihn auch nicht bis zum Ende sehen.
Ey, es fällt ein Hubschrauber, glaube ich, ins Wasser und du siehst Pixel. Du siehst wirklich...
Der Hubschrauber hat dann am Ende... Der Film hat für mich, glaube ich, schon nach... Der hatte mich nie wirklich gehabt in der Wüste. Der hat mich schon verloren beim Opening. Mit dieser Fabrikhalle, die komplett aus dem Rechner ist. Da dachte ich schon, das wird nichts. Dann finde ich die erste Action-Szene in der Halle okay. Da gibt's ein paar Jeeps, die sind echt. Ja. Aber das war's auch. Und dann die Szene mit der Influencer-Party fand ich richtig gut. Absurderweise eine der besten Szenen des Jahres. Im schlechtesten Film des Jahres. Ho, ho, ho. Wahnsinn.
Warte mal, hast du mir nicht gerade vor 3 Minuten, als ich gesagt habe, von wegen der Film ist scheiße, hast du gesagt, nee, ist er nicht. Und jetzt sagst du, der schlechteste Film des Jahres.
Thilo Gosen,
das war doch nur ein Gag eben.
Ach so, okay. Ja, ich dachte, du wolltest ihn wirklich verteidigen. Ich dachte, wow, Thilo.
Ich wollte nur nicht direkt schon so die Marke setzen.
Okay.
Du hast direkt gesagt, kacke. Ich dachte, wir halten es mal noch in der Schwebe, wie dieser Film ist.
Also ich muss auch sagen, was ich dem Film gebe, ja, er ist wieder härter. Er spritzt. Ach,
das Zeichentrickblut.
Ja.
Boah, schrecklich.
Ne? Hat für mich keinen.
Lass mich doch kurz. Ich bin gespannt sogar, was du sagst.
Der Film ist wieder härter als auf jeden Fall der dritte Teil.
Mhm.
Und ich verstehe, dass Leute das irgendwie gutieren können oder das irgendwie zu schätzen wissen. Es ist halt eine sehr digitale Härte.
Mhm.
Ja, also es spritzt halt oder es blättert halt vor allem digital. Ja. Und dann auch teilweise immer so ein bisschen am Rand oder im Hintergrund. Das habe ich auch nicht ganz
verstanden. Sieht auch scheiße aus.
Und es sieht halt einfach nicht so gut aus. Und ich muss dem Film aber tatsächlich eine gewisse Knackigkeit unterstellen. Also ich habe mich im Kino jetzt nicht gelangweilt. Ich war fassungslos, ich habe mich aufgeregt.
Ja, das
stimmt. Ich konnte nicht glauben, was ich da ganz sehe, so, oder beziehungsweise ich war so, machen die das jetzt wirklich? Und was soll das so? Die ganze Geschichte, die ganze Szene oder dieser ganze Aufbau rund um Mikes Figur, wie die halt am Ende aufgelöst wird, da habe ich gedacht, echt?
Das war der Mike, der in der Kneipe.
Der Jumbo Schrimp.
Der Schlussgag des Films, der schlechteste Schlussgag der Filmgeschichte.
Ey, und vor allem.
Und er ist moralisch komplett verkommen.
Er ist moralisch. Ich meine nicht, dass der Film irgendwie eine tolle Moral hat oder sonst
was. Ich weiß, was du meinst. Aber das
der
ist
lässt,
gut gegen böse und das ist übel.
Ja, und der lässt diesen beiden Figuren, oder beziehungsweise er lässt die Expendables auf einmal wie die letzten Arschlöcher dastehen.
Ganz schön.
Wo ich gedacht habe, echt, das ist euer Schlussgag?
Ja.
Das wollt ihr machen?
Ekelhaft.
So wollt ihr. Ja. In Erinnerung bleiben?
Habe ich Gott sei Dank nicht mehr gesehen.
Ja.
Also und irgendwer sagte nach der PV, sagte, ja, wahrscheinlich ist es so, man hat dann so viel Leichen gesehen, dass man denkt, dass sich das verspielt. Nein, das verspielt sich nicht.
Nee.
Du siehst klassisches Gut-Böse, Killen ohne Ende. Klar, sicher, es werden unglaublich viele Leute gekillt, brutal. Die sind alle böse. Das ist nun mal eine Dramaturgie von so einem bekloppten Actionfilm. Das kann man kaufen. Aber der Schlussgag, wir wollen es mal nicht spoilern.
Ja.
Obwohl es vielleicht sogar gut wäre, wenn man, das machen wir nicht. Der Schlussgag ist ganz schlimm.
Ja, also ich fand den auch, der passt nicht mal zu dem Rest, der vorher schon abstrus
Nein.
war.
Ja. Die Szene selber war ja schon vorher abstrus in der Kneipe, wo man sagte, warum das alles
ist. Ja.
Ja. Und das ist das Schlimme. Die klingeln an der Tür und das ist schon aus dem Computer.
Ey, aber also was ich nicht verstehe, da sind Menschen wie Stallone, Statham und was weiß ich am Werk, ja. Und auch die Produzenten, ja, diese haben auch schon. Ey, ich meine, einer der Produzenten hat Sicario 1 und 2 mitproduziert, so, ja. Also. Da sind Leute am Werk, die wissen eigentlich, wie es geht und wie ein
die
geiler...
Die wissen, wie schlecht der Film ist. Es geht nur darum, Expendables 4 aufs Poster zu drucken und noch ein paar Leute reinzuholen.
Ja, aber pass auf. Der Film hieß mal am Anfang mit dem Untertitel A Christmas Story.
Genau.
Ja, und dann
genau.
ist das auch verständlich, warum Jason Statham den Hauptanteil dieses Films hat. Es ist nicht verständlich, warum alle anderen plötzlich kaum noch eine Rolle spielen. Also Dolph Lundgren ist ja der Einzige, der da überhaupt noch mal was zu sagen
der
hat.
Der Untertitel hätte dem Film sehr, sehr gut getan. Ich weiß nicht, ob ich das richtig im Kopf habe, aber soll ja jetzt eine neue French, also Statham soll ja jetzt das Gesicht der Expendables sein für die zukünftigen Filme. Wenn ich es richtig gelesen habe, soll es jetzt eine neue Trilogie geben, wo Statham der Haupttyp ist. Habe ich zumindest gelesen.
Es gibt so viele Statham-Filme, die waren, glaube ich, alle besser als der.
Ja, das fand ich dann noch
unterhaltsamer.
Die habe ich nicht gesehen, ja.
Aber das Ding ist halt, ich habe mich jetzt bei Expendables 4 nicht gelangweilt, aber aufgrund der falschen Dinge.
Das habe ich auch nicht.
Ja, genau.
Ich habe aber die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und nur ein Beispiel. Am Anfang, der Film beginnt mit diesem Überfall von Iko Uwais auf dieses Waffenlager oder auf diese Waffenfabrik.
Ja.
Mitten in diesem Überfall, Schnitt.
Ja.
Stallone fährt zu Jason Statham.
Richtig.
Kriegt den Streit mit.
kriegt irgendwie diskutiert mit Statham, fährt dann gemütlich mit seinem Moped zur Bar, um seinen Ring zurückzuholen. Dann passiert da alles Mögliche. Dann siehst du eine Lagebesprechung in der Halle, wo dann Andy Garcia aufmarschiert und die Situation erklärt. Und sie fliegen von da aus in den Nahen Osten.
In die Situation.
In die Situation rein. Und alles währenddessen, Iko Uwais da ist und versucht einfach nur diese Zünder irgendwie in seine Gewalt zu bringen und dann abzuhauen. Das haut doch alles, also dieser ganze Abschnitt von Stallone gleichzusetzen mit Iko Uwais überfällt diese Fabrik und will eigentlich nur die Zünder haben und haut dann wieder ab. Das ist wirklich erzählerisch und schnitttechnisch einfach falsch.
Ja, es war halt so, dann dachte ich so, naja gut, dann war das halt parallel.
Ja, war von mir parallel, aber das haut.
Aber ich hab's genauso empfunden wie du.
Du fliegst doch nicht von Amerika nach Libyen irgendwie mal eben in...
Bis vor die Haustür.
Ja, bis vor die Haustür mal eben in 10 Minuten so. Oder nicht mal in einer halben Stunde.
Wie die ganzen Jeeps da aus dem Flugzeug raus. Diese Zeichentrick-Jeeps.
Also, ich muss halt... Also wirklich, mich hat der Film halt eher fassungslos auf eine
fassungslose Art und Weise. Fassungslos
trifft's gut.
Ich hatte noch nicht mal Hass. Ich war einfach nur gelähmt.
Ja, genau.
Ich war einfach nur gelähmt und fassungslos.
Enttäuscht.
Und dachte mir, ja, ich habe das verstanden. Es ist euch, das Produkt ist euch scheißegal. Ihr wollt nur irgendeine Bilderaneinanderreihung, irgendeine Masse bieten. Ihr wollt ein Poster drucken, da steht dieser Filmtitel drauf. Und ihr guckt jetzt einfach, was man damit reißen kann. Und das mit den 100 Millionen ist gelogen.
Aber weißt du, was sie damit gerissen haben? In China auf Platz 1.
Gut.
Das ist halt schon leider dann auch wieder so, wahrscheinlich der Garant dafür, dass auf jeden Fall noch weitere Filme kommen werden. So.
Also ich halte auch diese sexistische Inszenierung von Megan Fox nicht mehr aus.
Nee.
Ohne Witz. Klar haben wir bei Transformers gedacht, die ist hot. Aber ehrlich gesagt, das halte ich nicht mehr aus.
Das ist so ausgelutscht.
Da gucke ich schon drauf, wie, weißt du, also da denke ich, das kann ich nicht aushalten.
Und ich meine, sie hat tatsächlich auch schon den ein oder zwei Actionfilme gemacht, hier diesen Rogue zum Beispiel. Da war sie echt ganz gut drin.
Ja,
und da wurde sie bei weitem nicht so sexualisiert wie hier schon.
Ja, da muss sie weniger Make-up, da muss sie wirklich weniger sexy inszenieren.
Und ich meine, sie ist nicht die beste Schauspielerin. Ich will es gar nicht irgendwie schönreden so. Ja. Aber
diese
auch die kann mehr.
Nach 15 Jahren nur ihren Hintern, ihren Körper sehen, ihr Mann ist halt so. Boah.
Also das war wirklich, ich finde ihre Figur, ihre Inszenierung, vielleicht ist der Regisseur schuld, vielleicht wollte sie selber so ein Make-up, ich weiß es nicht. Das ist eine Unverschämtheit.
Ja, also
Unverschämtheit.
Und ich finde halt, der Film ist vor allem nicht das, was ich erwarte, wenn ich mir einen Expendables-Film angucke.
Richtig.
Das waren schon nicht immer die geilsten Filme, die haben schon nicht immer all das
eingelöst. Der zweite, finde ich, hat den
Der zweite ist
zweiten,
super. Ja. Der zweite ist perfekt.
Aber, ja, der ist super.
Aber auch beim zweiten, ne? Da hast du einen Kampf zwischen Jason Statham und Scott Adkins und der kommt nicht so rüber wie zum Beispiel ein Kampf von Scott Adkins in Undisputed. Zum Beispiel.
Mhm.
Ja? Und hier hast du einen Tony Jaa. Das ist das Allergrößte. Das ist die größte Frechheit, die ich überhaupt in diesem Film miterleben durfte. Da hast du einen Tony Jaa im Film, der irgendwelche ganz krudes Zeug, ganz krude Dialoge von sich geben muss. Der kriegt aber wenigstens mal ein paar Kampfszenen. Und dann wird dieser Mann gedoubelt von Dan Chupong. Dan Chupong ist ebenfalls ein Muay Thai-Kämpfer, der schon eigene Filme gemacht hat, wie Dynamite Warriors zum Beispiel. Mhm. Ja? Und der meiner Ansicht nach ein bisschen mehr drauf hat als Tony Jaa. Und warum nimmst du denn den als Action-Double, als Stunt-Double für Tony Jaa und schreibst es noch mit in den Abspann rein, wenn du schon irgendwie davon ausgehen kannst, dass Fans von Tony Jaa wissen, wer Dan Chupong ist? Ja? Also das ist
ja, so, aber
das
wenn du Ong Bak gesehen hast oder The Raid.
Ja. Yeah. Und genau, und wenn du The Raid gesehen hast, ich meine, Iko Uwais, wirklich.
Ja.
Verschenkt. Der Kampf gegen Jason Statham war mit der beste Kampf im Film.
Ja, du siehst, dass da was ist.
Aber der ist, aber halt es auch ist so verschnitten.
Da nimmst du irgendeine Sekunde aus The Raid. Da kannst du löschen, kannst du Magnet dran halten.
Und das Ding ist ja, ey, wenn die Leute sagen, Hirn aus Action und ist doch cool, ist doch in Ordnung so.
Ja, nee, das gibt Grenzen.
Es gibt meiner Ansicht nach auch Grenzen. Ich möchte ja gerne Hirn aus Action haben.
Da ist nichts gegen einzuwenden, aber Missing in Action, American Ninja. Da konnte man, weißt du, konnte man auch das Hirn ausschalten und die hatten Charme, die hatten geile Characters, die hatten Kampfszenen, die waren alle hier vor Ort, vor der Kamera.
Und ich meine, wir hatten bei American Fighter auch schon Plastikhubschrauber. Und das ist so eine Sache.
Aber da waren das Miniaturen, das war einfach organischer. Ja, weißt du?
Was ist denn daraus geworden? Ist es jetzt wirklich so viel teurer, Miniaturen von irgendwas herzustellen?
Und das sieht doch echter aus.
Ja, als irgendwie das am Computer zu erzeugen?
Ich habe noch ein Foto gesehen von dem Angesicht des Todes, dem Bond. Diese Golden Gate Bridge und der, das ist natürlich Miniatur.
Ja,
auf den Gedanken kommst du ja eigentlich gar nicht.
Unfassbar.
Nicht? Ja. Ich meine, sitzt du da im Kino und denkst so, das ist aber ein Miniatur-Zeppelin.
Nein.
Tust du doch nicht. Wieso machen die denn das nicht irgendwie mit geilen Miniaturen? Dann hast du so ein Riesenschiff im Studio, dann lässt du den Hubschrauber, dann ist der Hubschrauber vielleicht so. Ich war bei der Bond-Ausstellung von diesen ganzen Vehicles. In Skyfall, die Hubschrauber sind Miniaturen.
Ja.
Die haben da gehangen. Die sind dann aber halt Miniaturen, die so 2,5 Meter lang sind. So kannst du das doch machen.
In Inception, das Finale, das ist diese Station, das ist eine Miniatur, das ist 1:8,
glaube ich. Also es geht noch. Und es sieht immer besser aus.
Ja, es altert halt auch viel besser.
Ich verstehe es nicht. Oder diese Sachen, wenn die, ganz schlimm, diese Sachen, wenn die so auf dem Boot fahren, am Ende, einfach nur auf diesem Rettung.
Alter, ja, hör auf.
Also, kein Haar weht. Also es ist...
Das ist doch wirklich.
Und deswegen plädiere ich dafür, dass ihr alle da reingeht. Weil, eine Sache, nein, es ist wirklich so. Ich habe auch dafür plädiert, dass alle in Cats gehen. Weil das sind Events, die gibt's heutzutage nicht mehr oft. Wir hoffen auch, dass es nicht mehr allzu oft vorkommt. Aber es sind Events des schlechten Films. Ich rotze hier schon rum. Das ist ein Lichtgestalt des schlechten Films. Und ich finde sowas wie Expendables sieht man tatsächlich nicht alle Tage im Kino. Ohne Witz. Das muss man gesehen haben, um es zu glauben.
Ja,
und,
weil es so
und
scheiße
unterstützt,
ist.
Und unterstützt das Kino. Wenn ihr es nicht sehen wollt, geht hin und sagt, ich kaufe eine Karte für Expendables und dann geht ihr irgendwo woanders hin, trinkt einen Kaffee. Aber dann habt ihr das Kino unterstützt. Ja, weil, guck mal, wir machen das hier, damit das Kino erhalten bleibt und aus Liebe zum Film. Und wir müssen das positiv darstellen lassen.
Ja.
Ihr könnt nur mitreden, wenn ihr den gesehen habt, auf großer Leinwand. Ich glaube tatsächlich, dass sich das dann je kleiner, desto besser,
glaube ich auch,
sich eher wieder verspielt.
Und wenn man sowas im Kino sieht, dann ist man vielleicht wieder ein bisschen gnädiger zu anderen Filmen, die dort mehr Budget und
richtig, Aufwand genau.
reingelegt haben.
Und zu anderen Produzenten, die Gas geben und versuchen, was Gutes zu erschaffen.
Ja.
Evie Lerner ist offensichtlich mittlerweile so abgefuckt.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich meine, jeder Eis am Stiel von ihm war besser. Ja, das wollen wir mal sagen. Ja, er hat Eis am Stiel gemacht.
Ja, ja, ich weiß. Dieser Cannon-Mann, ne?
Im Prinzip.
Mit American Fighter auch.
Expendables ist der verlängerte Arm von Cannon im Endeffekt.
Ja.
Und das ist daraus geworden, ja.
So, liebe Freunde, wir haben noch ein paar Stream-It- und Mediatheken-Tipps.
Okay.
Aber wir wollen eigentlich über Brisby reden, oder?
Ach so, du sagst mir jetzt aber nicht, dass ich jetzt original gestern nochmal Over the Top umsonst geguckt habe.
Pass auf, lass
Over
mich kurz...
Top?
Hier.
Oh,
das gibt es noch, Alter, zum Streamen.
Das ist aber gut, viel Gutes bei.
Ja, Sunshine von Danny Boyle, ein Raumschiff muss zur Sonne fliegen, um
richtig
sich wieder neu zu starten. Mit Michelle Yeoh unter Sunshine anderem.
Top.
Ja, ich sag nichts.
Ja. Dann haben wir von Guy Ritchie King Arthur, beziehungsweise die Artus-Sage bei Guy Ritchie oder in der Guy Ritchie-Form. Ich mag den Film. Ich habe einen Softspot für den.
Du kennst mich und Guy Ritchie, wir sind in zwei Universen unterwegs, aber den habe ich nicht gesehen. Ich sag nichts Schlechtes.
Also, der hat seine Probleme, gar keine Frage. Aber ich finde halt, dieses Straßengangster-London-Ding auf King Arthur zu übertragen, das funktioniert über weite Teile des Films echt ganz gut. Das letzte Drittel ist halt auch...
War da nicht Til Schweiger bei?
Bei dem? Nee, das war der von Antoine Fuqua.
Okay.
Da war Til Schweiger dabei. Da spielt er, glaube ich, so einen Sachsen oder irgendwie sowas.
Ah.
Mit so einem geilen Zopfbart.
Ja.
So, dann... habe ich jetzt mal mit aufgenommen. Das habe ich gerade gestern oder vorgestern frisch gesehen. The Continental ist die, sag ich mal, 3-Filmserie von, also ein 3-Filme-Spin-Off zu John Wick.
Mhm.
Spielt in den 70ern und behandelt so gesehen die Jugend wäre jetzt falsch, aber wie soll man sagen, das junge Erwachsensein von Winston. Und es dreht sich darum, dass sein Bruder, der Bruder von Winston, dass der eine Münzpresse, diese Münzen, die in John Wick immer bezahlt werden, der klaut zu Beginn der Serie, klaut er halt aus dem Continental eine Münzpresse und wird jetzt nun von allen gejagt. Unter anderem halt Mel Gibson, der Manager des Continental in den 70ern gewesen ist.
Mel Gibson spielt da mit?
Mel Gibson spielt da mit,
oh,
ja.
Ist das ein Peacock Original?
Ja, ist ein Peacock-Original.
Oh, krass.
Aber er kommt jetzt halt, wie gesagt, auf Amazon. Es gibt 3 Teile, jeweils 90 Minuten lang. Und wirklich, ich hab's schon geschrieben, schließt so ein bisschen die Lücke zwischen sowas wie Gangs of London und halt den John Wick-Filmen. Also ist eine gute Härte dabei. Okay. Es gibt am Anfang so eine Art Treppenhauskampf, wo ich gedacht habe, geil, jetzt fühle ich mich zu Hause. Zwischendurch flacht's ein bisschen ab. Ich finde auch die Entscheidung, dass man halt hier die, sag ich mal, frühen Jahre von Winston zeigt, ein bisschen spannungshindernd, weil man ja weiß, er ist halt später noch in den Filmen drin, so.
Und manchmal ist es ein bisschen zu viel, also sind es ein bisschen zu viele Needle-Drops. Also da kommt wirklich ein geiler 70s-Song nach dem anderen. Das Problem ist nur, wenn du das halt, je öfter du das ironisch machst, umso mehr nimmt es dem Ganzen so ein bisschen die Härte oder so ein bisschen den Effekt. Ja, also sie haben es ein bisschen übertrieben. Aber ich bin gespannt auf die beiden anderen, weil da werden teilweise echt ein paar schöne Härten ausgespielt, wie zum Beispiel ein Bügeleisen, das in den Hinterkopf gerammt wird.
Ja, cool.
Ja.
Oh.
Dann haben wir den Terminator auf Paramount Plus. Muss man, glaube ich, nicht viel zurück, viel zu erzählen, oder?
Für mich Top 10 der besten Filme ever.
Okay, für mich
in der Top 10, nicht auf 1.
Okay. Aber Top 10. Für mich in den Top 20 der besten Filme ever und in den Top 10 der besten Actionfilme ever.
Absolut.
Also muss man muss A, den Film gesehen haben. Für mich ist das ein ganz, ganz großes Stück der Filmgeschichte einfach.
Absolut, absolut.
Ja. Dann haben
Budgetfilm.
Ja, ach so.
Da kannst du mal sehen,
genau,
was man einem
aus Low Budget machen kann. Dass du das, genau. Da seht ihr, wie man aus wenig Geld das Maximum rausholt.
So. Ja. Und ja. Und dann haben wir noch, also ich meine, Paramount Plus, ne, die stocken echt auf mit ihren Mitteln.
Ja, ich hab's auch seit einer Woche wieder.
Für mich interessant.
Ja, ja, ich hab's seit einer Woche wieder abgeschlossen, genau aus dem Grund.
Weil wirklich, die haben eine Menge Filme zwischen den 70ern und den 2000ern jetzt irgendwie rausgeholt. Okay. Und da sind echt immer ein paar schöne Sachen dabei. Ich hatte wir hatten letzte Woche schon eine Menge, ja. Ich meine, Over the Top. Kennens exklusiv, also beziehungsweise Kennens großer Deal mit Sylvester Stallone. Ja.
12 Millionen hat er gekriegt.
12 Millionen.
Genau.
Er spielt einen Truckfahrer, der im Arm drücken.
Er durfte sich, glaube ich, die Zahl selber eintragen auf den Scheck.
Ja, ich kenne die Back.
Ja, es war nur ein Geld, das muss nicht stimmen.
Ganz kurz nur, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich diesen Film beschreibe. Und es ist ein ganz großer Haufen Scheiße, aber ein geiler Haufen Scheiße. Ich habe gestern den nochmal im Zug geguckt und ich habe wirklich so oft gelacht. In dem Film benimmt sich kein Mensch so, wie sich normale Menschen benehmen. Es ist, der Film handelt, das hat der Drehbuchautor gesagt, der Film handelt eigentlich nur vom Truckfahren und Armdrücken.
Mhm.
So, und das Drehbuch, das originale Drehbuch war tatsächlich viel mehr Drama. Co-Writer vom Drehbuch ist übrigens Gary Conway. Gary Conway ist bei American Fighter 2 der Hauptbösewicht, der Löwe.
Ah,
okay. Der auch das Drehbuch von American Fighter 2 und 3 geschrieben hat. Das nur für die Oldschool-Fans hier im Haus.
Ja. Also ja. Ein Truckfahrer versucht sich wieder mit seinem Sohn, der, sag ich mal, auf einer Militärakademie war, wieder ein bisschen anzunähern, weil die Frau, mit der er eigentlich in Scheidung lebt, jetzt verstorben ist. Und eigentlich möchte der Großvater, also ihr Vater, möchte den Sohn bei sich behalten. Genau. Aber er soll sich jetzt halt mit seinem Sohn wieder ein bisschen annähern und nebenbei halt auch noch einen Armwettbewerb, Armdrückwettbewerb.
Ja, es ist schon ein bisschen Comedy mit drin. Also vor allem, weil Stallone jedes Mal, wenn er Arm drückt, dreht er seine Cappy rückwärts, ja, macht so Riesenaugen.
Ja,
und
ja.
Ist doch geil.
Ja, es ist voll unter. Ich hab's in den 80ern zuletzt gesehen und mochte ihn auch nicht aus den Gründen. Aber für mich, ich zucke immer so, wenn ich die Blu-ray da sehe, dann, ja, na, nee. Oder doch, oder ah.
Ich muss sagen, dieser Film hat mich als Scheidungskind auf eine bizarre Art und Weise echt berührt. So,
interessant.
Ja, also das war halt so das Ding, weil ich habe das halt auch miterlebt, wie Eltern sich halt darüber streiten, wer wann bei wem sein darf und so weiter. Und obwohl ich den Film auch nie zu Stallones Glanzwerken zähle und den Film auch immer irgendwie so ein bisschen halbgar fand irgendwie. Ich meine, Armdrücken ist halt einfach kein geiler.
Oh, das ist das Ding. Die Hoffnung war ja bei denen, dass das ein neuer Rocky-Film wird.
Ja, ja.
Deswegen haben die auch so viel für Stallone ausgegeben, weil sie gedacht haben, typisch Canon.
Das ist ja auch im Prinzip, die Story ist ja verwandt.
Das ist total. Ja. Aber Armdrücken ist halt
nach dem Golan. Aber komm hier, ich zahl dir, was du willst.
Ja.
Wir hätten auch gemacht, hier damals wurde der Arm immer geklaut auf anderen VHS-Kassetten, wisst ihr das?
Ja,
so
genau.
Andere Actionfilme haben das wirklich so übernommen, einmal so drüber gemalt. Die Schrift wurde einmal, es gab einen Film, der hieß Overthrow. Der hat dann dieses Over, die Schrift dann auch noch geklaut.
Gute alte Zeiten.
VHS-Cover-Klau fand ich auch immer gut.
So, und für die Deutschquote haben wir noch mal einen Film dabei, der auch mal wieder ein bisschen mehr nach oben gepusht werden muss.
Habe ich auch im Kino gesehen.
Top-Film. 23, nichts wie es scheint. Es ist so ein bisschen fiktionalisierte Nacherzählung der Geschichte von Karl Koch, dem Mitglied des Chaos Computer Clubs, was natürlich passend ist. Der Chaos Computer Club ist im Jahr 2023 42 Jahre alt geworden.
Ist das ernst so?
Ja, ist so.
Und das ist schon richtig gut, ne?
Ja, der ist klasse.
Und jetzt kommt halt dieser Film, August Diehl spielt halt diesen Hacker Karl Koch, beziehungsweise diesen jungen Mann, der halt sehr auch politisch oder beziehungsweise sehr besorgt ist um die Welt und hinter sehr vielen Singen Verschwörungen vermutet, kriegt Zugang zu Computern und wird dann halt tatsächlich auch ein bisschen missbraucht, ne? Also zumindest seine Fähigkeiten werden missbraucht, was ihn halt wirklich in sowohl die Paranoia, aber auch vielleicht in politische oder beziehungsweise verbrecherische, sag ich mal, Gefilde führt, so. Und ich mag den Film auch wirklich sehr gerne. Ich freue mich, den jetzt auch demnächst nochmal wieder zu gucken.
Mein Christian Schmidt, ein Spitzenregisseur. Er hatte auch diesen Requiem gemacht.
Na, mit der jungen Frau.
Was als US-Film Emily Rose gab's ja mal. Das ist so die Hollywood-Conjuring-Variante. Mhm. Und es gab die Anneliese, wie ist die Anneliese? Komm nicht mehr drauf. Den echten Fall. Ja. Der behandelt das total realistisch. Und Requiem, also für Horrorfans, die gerne mal Exorzismus sehen wollen, wie er wirklich mal passiert ist, unbedingt zu empfehlen.
Ja, muss ich auch sagen, empfehlenswerter Film.
Lichter hatte der gemacht, der hatte viele gute. Bin jetzt gar nicht mehr auf dem Laufenden, was der jetzt so die letzte Zeit gedreht hat. Müsste man sich vielleicht mal wieder ein bisschen drauf schaffen.
Aber auf jeden Fall 23, meiner Ansicht nach, immer noch einen Blick wert.
Absolut.
Ja. Gut, so. Und dann haben wir noch zwei Mediathekentipps. Das sage ich nochmal schnell. Devil's Backbone ist wirklich nicht viel. Devil's Backbone von Guillermo del Toro, ein Frühwerk über ein Waisenhaus, in dem es ein bisschen spukt, aber vielleicht auch irgendwie der Krieg, der parallel tobt, noch seine Spuren hinterlässt. Time Bandits von Terry Gilliam. Ein Junge kriegt eines Nachts Besuch von 6 Kleinwüchsigen, die eine Karte mit verschiedenen Portalen im Universum haben. Und durch die reisen sie halt, um Schätze zu sammeln, Geschichte kennenzulernen und dann letztendlich auch noch das Böse zu besiegen. Ja.
War ein totaler Kino-Hit damals.
Ey, ich liebe diesen Film.
Wochenlang
hast du den gesehen?
Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich mein Handy nehmen kann und mir das abfotografieren kann, weil hat mich sofort angesprochen, was ihr gerade erzählt habt.
Das ist 80er, wie es dir gefällt. Das musst du gucken.
Time Bands musst du gucken.
Aber da kannst du auch den Titel, der Film ist basic.
Ja.
Das ist Blu-ray alles. Ja.
Und dann noch mal kurz für Freunde von ebenfalls Dokumentation und vielleicht auch Cyberpunk 2077 gibt's jetzt in der ARD-Mediathek eine schöne Dokumentation, die so ein bisschen die Entstehung von Cyberpunk 2077 beleuchtet, mit ziemlich vielen Freunden des Hauses oder Freundinnen des Hauses. Lisa Ludwig ist mit dabei, Fabian Döhler ist mit dabei und unser Michael Krogmann ist unter anderem ein O-Tongeber. Geht ungefähr 75 Minuten und ist ja vielleicht für die eine oder den anderen interessant.
Was man hier schön gesehen hat, war, jetzt ist es weg, die Evolution der Filmposter.
Ja gut, das eine war eine Dokumentation, da gibt's kein richtiges Poster.
Ja, aber diese Characters draufklatschen, weißt du, was ich meine?
Ja.
So sehen heute auch Filmposter aus, so teuren Filmen.
Das ist leider wahr. So, und jetzt?
Wuhu!
Können wir noch mal ein bisschen in Nostalgie schwelgen? Ey, ich hab mir den gestern hab ich mir den noch mal angeguckt. Es ist wirklich, ich hab diesen Song gehört, den Jerry Goldsmith Score, und dann sehe ich diese Geschichte und es gab zwei Stellen. Ey, kennt ihr das, wenn euch die Tränen so hart ins Gesicht schießen, dass es wehtut?
Ja.
Seht ihr, was ich meine? Ja, und wirklich zweimal habe ich wirklich gesagt, und das war gar nicht so, weil aufgrund der Tatsache, was da in dem Film passiert ist, weil es irgendwie so hart oder so schlimm war, sondern weil alles zusammengekommen ist. Meine Kindheit, das da, die Musik, ja, und wirklich, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Wie kann denn dieser Film, den ich vor, vielleicht, lass es mal 15 Jahre zum letzten Mal gesehen haben, wie kann der denn plötzlich so eine emotionale, so einen richtigen Schub in mir auslösen, so, ja? Großes Ding.
Also erstmal vielen, vielen Dank, dass wir das heute hier besprechen können. Mir ist es ein kleines Anliegen, den Leuten, die von dem Film noch nicht gehört haben, einfach nochmal euch so paar Hinweise zu geben, wer eigentlich der Mann ist, der dafür zuständig ist. Also der Film wurde damals produziert von einem Mann, der Don Bluth heißt. Und der war für eine gewisse Zeit so die Konkurrenzperson für Walt Disney. Wohlgemerkt war er ein ehemaliger Disney-Mitarbeiter, muss man dazu sagen, der Disney verlassen hat, weil er unzufrieden war mit den Produktionen, die Disney später gemacht hat. Er hatte dieses Projekt sogar noch damals Walt Disney Studios vorgeschlagen, wurde abgelehnt, weil es zu düster ist, hat dann seine eigene Firma aufgemacht, paar Mitarbeiter mitgenommen und das war dem sein erstes Werk. Der Film ist aus dem Jahre 1982 und der gute Mann hat noch ganz, ganz viel Hits produziert, wie In einem Land vor unserer Zeit, damit zusammen mit Steven Spielberg, hat Charlie, Alle Hunde kommen in den Himmel gemacht, hat Fievel, der Mauswanderer gemacht und für die etwas Jüngeren unter euch, dann gab es ja noch den Film, den viele als Disney-Film abgespeichert haben, Anastasia. So, und jetzt übergebe ich euch bei euch, will ja hier keinen Monolog hier führen.
Du kannst gerne weitersprechen. Ja? Ich habe zu dem Film gar nicht so eine persönliche Beziehung. Ich habe den gesehen im Kino, als er neu war. Und wusste, dass der von Don Bluth ist und dass der nicht von Disney ist. Und ich war sehr überrascht, als ich das Kino verließ, wie düster und brutal der war. Ich glaube, ich war 11. Ich weiß nicht genau jetzt, wann er anlief.
82.
Und 82 war ich wahrscheinlich 11. Und der hat mich gefordert als Kind. Ich glaube, Kapp und Kappa war vorher.
Nee, war nachher,
Das ist ein Disney.
Aber das Lustige ist ja.
Nee, ich glaube, der war 81.
Don Bluth hat während Kapp und Kappa, während er, glaube ich, an Kapp und Kappa gearbeitet hat, Disney verlassen.
Ah, okay. Und Kapp und Kappa hat mich, sage ich mal, jetzt so auf der Tränendrüsenebene sehr hart mitgenommen. Also ja, da saß ich im Kino und habe wirklich gelitten, unfassbar. Diesen fand ich eher als Horrorfilm so
Verstehe ich.
Klar, dieser kleine Junge, der da immer so krepelt. Ich weiß, ich war nachmittags drin. Ich weiß auch, wie ich rauskam und dachte, boah, Alter, das war jetzt irgendwie eine andere Hausnummer so als sonst Disney, ne?
Der hat, also was.
Ich weiß, dass es kein Disney ist, aber ich merkte den Unterschied, ne?
Was ich an diesem Film schon immer mochte und was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, bis es dann soweit erklärt wird, ne? Aber ich fand, dieser Film schafft es halt wunderbar oder auf eine ganz besondere Art und Weise so dieses, so eine Aura des Mysteriösen.
Total.
Diese, weil er dadurch, er fängt ja direkt am Anfang an, dass Nicodemus eine Ratte in sein Buch schreibt und etwas von Jonathan Brisby erklärt und erzählt, der ganz wichtig ist für das Rattenvolk und das ein guter Freund ist und der ist jetzt gestorben. Und man erfährt dann im Laufe des Films, es geht darum, dass Mrs. Brisby versucht halt ihren kranken Sohn Timmy irgendwie über die Zeit zu bringen, beziehungsweise einen Umzug mit ihrer Familie stattfinden zu lassen, weil sie halt weiß, okay, bald kommt wieder der große Traktor und der wird unser Haus in Grund und Boden stampfen. Und deswegen versucht sie halt alles, sowohl ihren Sohn gesund zu kriegen, als halt eben halt auch diesen Umzug irgendwie über die Bühne zu kriegen, ja. Und wendet sich halt dafür an die Ratten. Und diese Ratten haben ihre eigene Historie und dieses ganze Mysterium, was eben um Nim gemacht wird. Ich finde, das macht der Film
unglaublich
so gut.
Unglaublich.
Ja, du hast irgendwie direkt von Anfang an, da muss irgendwas sein. Was ist Nim? Und ey, als ich erstmal gerafft habe, was Nim eigentlich ist, weil im Deutschen sagen sie das Nationale Institut für menschliche Hygiene, was halt Bullshit ist. Ja, es ist the National Institute for Mental Health. Und das erklärt auch deutlich eher, warum die Ratten da in diesem Institut waren und was mit den Ratten da passiert ist.
Ja.
So. Aber diese Aura, dass du dann siehst, wie diese Ratten irgendwie Spritzen bekommen und so weiter. Und dass Jonathan Brisby so eine große Bedeutung für diese Ratten hat, das fand ich immer ganz faszinierend. Das hat mir immer so viel irgendwie, das war unheimlich, das war
mysteriös,
das war interessant, das war irgendwie reinziehend so. Und dann Miss Brisby, muss man ja sagen, dieses zarte Figürchen, so gesehen, ne, diese Mutter, die eigentlich nur irgendwie ihre Kinder irgendwie beschützen möchte, die dann so über sich selbst hinauswächst.
Ja.
Und von irgendwie allen.
Boah, so ich hab voll Gänsehaut.
Ja, und ich auch, Alter. Guck sie an. Sie wird von allen zwar irgendwie geschätzt aufgrund ihres Mannes, aber niemand nimmt sie so wirklich ernst, bis sie halt wirklich dann irgendwie dazu übergeht, selbst Dinge in die Hand zu nehmen, ja. Mhm. Zum Beispiel auf diesen Traktor irgendwie zu klettern, während er versucht, über das Feld zu brettern.
Ja. Also ihr Leben riskiert, ihr Leben Kinder riskiert, zu schützen,
ja. Um ihre Kinder zu beschützen. Ey, das ging mir heute und gestern, das ging mir nochmal so nah. Also vielleicht liegt's da, oder hat's damit zu tun, weil ich jetzt selbst Kinder habe, so. Aber ich fand das auch schon damals, als kleiner Junge, fand ich das schon immer auf seine Art irgendwie,
düster. Das ist ein intensiver Film.
Ja, das beschreibt es sehr, sehr gut. Erstmal vielen Dank, dass du das gerade nochmal so erklärt hast. Mir hat das gerade tatsächlich voll viel gegeben, das nochmal so zu hören. Ich habe gerade den Film nochmal gesehen, während du das gerade erklärt hast. Der Film macht eine ganze Menge richtig, richtig gut. Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja oft so, ein Film steht und fällt ja ganz, ganz oft entweder mit dem hervorragenden Hauptcharakter oder mit dem hervorragenden Bösewicht. Und hier, dieser Hauptcharakter, der wirklich eigentlich unscheinbar ist, auch nichts Besonderes an sich hat, du verfolgst ihre Reise und siehst halt wirklich, wie sie halt struggelt mit Dingen, die für uns Menschen total einfach zu lösen sind, aber in ihrer Welt sind das Dinge, die einfach nicht machbar sind. Und trotzdem kriegt sie es irgendwie hin, aber du fieberst von Anfang bis Ende mit, weil du nicht weißt, schafft sie es wirklich, weil es so weit, also weil es einfach so schwer für sie ist. Was mich bis heute, und ich weiß, da werden vielleicht nur 0,5% mir zustimmen, aber bis heute sage ich, das ist einer für mich der 10 besten Animationsfilme aller Zeiten, weil von den Bildern her ist der unfassbar. Da, ich sage, bis heute ist das Beste, was Don Bluth jemals gemacht hat, sagt er auch selber. Die ganzen Farbelemente, die da drin sind, es ist
600 Farben.
Ja, es ist unfassbar.
600 verschiedene Farben sind in diesem Film drin. So, ja, und dann über 1300 Hintergründe,
ja,
oder so.
Ja.
Also, die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Und ich habe den Film, wenn ich so, wenn man so das Plakat sieht, ne, ich habe den immer irgendwie so braun-rot in Erinnerung.
Ja.
Ja. Also so braun und rot, das sind so für mich die Farben, die ich mit diesem Film immer assoziiere. Jetzt habe ich noch mal gesehen, ne? Allein wenn sie bei Nicodemus ist und er zeigt ihr in diesem Kreisel die Vergangenheit, ne? Wie viele bunte Farben und Animationen und Flashes da drin sind, so, ja. Und dann ist mir auch erst wieder bewusst geworden, ja, stimmt, da steckt eigentlich eine Menge drin.
Das ist schön, dass du das zu schätzen weißt. Das ist halt mir persönlich auch immer wichtig, wenn man. Es gibt ja manche Filme, die Riesenhits waren, die überstehen die Zeit halt dadurch, dass sie einfach Riesenmarketinggeld hatten, dass sie damals erfolgreich waren etc. Bei solchen Filmen, die jetzt nie große Erfolge waren, der Film ist ja damals nicht gefloppt, aber war halt kein Erfolg. Ich habe dann immer Angst, dass so Meisterwerke vergessen werden und dass nicht mehr wertgeschätzt wird, was die Leute damals geleistet haben. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute nochmal den besprechen können, dass vielleicht die ein oder andere Person von euch, die wirklich Animationsfilme mögen, sagen von wegen, okay, wir geben dem eine Chance. Ihr könnt es nicht mit Disney vergleichen. Es ist eine ganz andere Art von Erzählung. Es ist wesentlich erwachsener von der ganzen Art. Es ist auch mit brutalen Elementen, wie du schon gesagt hast. Aber es ist, wenn man jemand ist, der sich vom Kopf her in einen Film reinversetzen lassen kann und gerne auf eine Reise geht, es ist eine ganz intensive Reise, die man mit Mrs. Brisby da.
Und es ist eine schöne Blu-ray, wenn man die holt, weil die ist nicht totgefiltert, sondern die hat Filmkorn. Schön. Die sieht so rough aus, wie der Film damals aussah.
Schön.
Ich habe mir den gebeamt, irgendwann vor einem Jahr habe ich den zuletzt gesehen, dann nochmal. Aber ich habe ihn wirklich nur zweimal gesehen, im Kino und dann letztes Jahr. Und dachte mir, das ist ein schönes, schönes Ding.
Hast du den
Ding.
Deinen Kindern gezeigt?
Ich wollte den Greta immer zeigen, meiner Tochter, und die hat immer, die fand das Cover immer schon so unheimlich.
Ja.
Und dann sind wir ja übergegangen zu anderen Filmen schon irgendwann und das war so eigentlich der Zwischenfilm, der dann irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Das werde ich aber mit ihr wahrscheinlich noch mal nachholen, weil sie guckt nach wie vor auch gerne die Disney-Classics noch. Sie ist jetzt 13 und dann sagt sie, ach, lass uns doch noch mal Bernhard und Bianca gucken. Und dann könnte ich den eigentlich auch noch mal reinschmeißen. Mal gucken, wie sie da jetzt mit 13 drauf reagiert, ne?
Ich finde, man merkt aber auch, dass es dann Don Bluth an Bernhard und Bianca für die Charaktere verantwortlich.
Da war er dabei, ne?
Da war er dabei.
Ja! Find,
man kann ziemlich viele, sag ich mal, es gibt so klassische Momente, da gibt es so einen Moment, ich glaube, das ist, wenn Mrs. Brisby und diese Tante Shrew, oder wie sie heißt,
Shrew, genau,
auf diesen Traktor klettern und dann guckt Tante Shrew durch so eine Art Glas, durch ein gewölbtes Glas und das Gesicht wird plötzlich so groß.
Ja.
Das ist so ein typischer Disney-Moment.
Ja, ist es auch.
Ja?
Ist auch.
Und auch wie hier der Kleine, ne, der Sohn, wenn er sagt, ich fürchte mich vor gar nichts und so weiter. Das ist so eine richtig typische Disney-Animation.
Ist es auch.
Und ein typischer Disney-Charakter. Also.
Ist es auch. Wie gesagt, Don Bluth hatte ja auch einige Disney-Mitarbeiter mitgenommen, die an dem Film gearbeitet haben. Ich finde aber, er hat trotzdem, beziehungsweise vielleicht hat er es ja sogar perfekt gemacht. Er hat gute Elemente von Disney mitgenommen, aber am Ende sein eigenes Ding draus gemacht.
Ja.
Und das ist doch vielleicht, für mich war damals als Kind schon klar, das ist kein Disney, also generell die ganzen Filme hier, Charlie, alle Hunde kommen im Himmel, in einem Land vor unserer Zeit, mir war immer bewusst, das ist kein Disney, aber für mich war das ein geiler Gegenentwurf zu Disney, also geil, dass es beides zu der Zeit gab.
Mhm.
Ja. Und es hat Disney zur Höchstleistung angespornt. Disney hatte ja in den 80ern Angst, dass Don Bluth, weil die hat, in einem Land vor unserer Zeit, ein Fievel der Mauswanderer, waren beides Mega-Hits. Und Disney hatte wirklich Angst, dass sie von Don Bluth überholt werden und haben dann durch mit der Renaissance echt noch mal extra Gas gegeben. Und dann kamen halt Filme wie Ariel, Aladdin, Die Schöne und das Biest etc. Also er hat Disney zur Höchstleistung angespornt. Also wir waren alle Gewinner dadurch.
Ja, also es war ja auch eine Zeit, ne? Also man hat ja so ein bisschen Stagnation bei Disney.
Genau, die 80er.
Die für mich gefühlt der letzte Disney so der alten Ära war für mich Oliver und Co. Hatte ich dir ja schon erzählt, wo ich drin war. Da war ich total enttäuscht, aber ich war natürlich auch schon.
Ich mochte den auch nicht
so. Nee, ich war ja auch schon dann wirklich 19 oder keine Ahnung. Und dann ging das ja nochmal komplett neu los.
Mit Aladdin.
Mit
Ariel.
Das erste war Ariel und du hier Schöne und das Biest und Aladdin. Und die drei Dinger. Die haben dann ja alles weggeblasen.
Ja,
da ging ja jeder.
König der Löwen und dann
war König der Löwen war der vierte, genau. Die vier haben alles weggeblastet und haben auch erwachsenes Publikum gezogen. Da konntest du auch dann um Viertel nach acht abends reingehen, war ausverkauft.
Ja.
Und die haben tatsächlich Don Bluth aus dem Game geschmissen, weil der Druck durch die Erfolge von Disney war so hoch, dass Don Bluth keine Chance mehr hatte, mit seinen nächsten Filmen da irgendwie zu konkurrieren. Also Don Bluth hat danach echt schlechte Filme rausgebracht.
Ja, also ich meine, ich glaube aber auch so, ne? Du hast dann Aladdin, ne? Also Märchen aus Tausend und einer Nacht. Das ist für jeden irgendwie irgendwo ein Begriff. Das ist
Indiana Jones hoch 10 gewesen damals.
Ne? Ariel kannte man ja auch, die kleine Meerjungfrau so, ne? Ich meine, König der Löwen, okay, Shakespeare glaube ich nicht, dass das so viele, alle möglichen Leute da realisiert haben.
War eigentlich eine Überraschung für mich, dass der so...
Ja, aber ja, für Disney auch, war das B-Team, die an dem Film gearbeitet haben, ne? Das A-Team von Disney hat an einem anderen Film gearbeitet. Es waren nur die B-Leute bei König der Löwen. Die haben da gar nicht mit gerechnet.
Und die anderen haben schon Pocahontas gemacht?
Ja, oder? Das war das, genau. Ah, die anderen waren bei Pocahontas dran, genau.
Und Pocahontas ist ein Langweiler aus heutiger Sicht,
ich finde den super.
I love it. Und hier Schön und das Biest war ja auch eine bekannte Geschichte.
Ja, ne? Ja, der war aber also, todesgeil.
Und dann hat aber halt Don Bluth, ich meine, der hatte halt leider, er hat sich so ein bisschen die falschen Sachen ausgesucht. Ja, Rockedoodle, Bartok der Troll oder wie
Ja, das sind alles so versemmelte, so nicht so klar vom Thema her. Und dann wurde er ja auch in einem Land vor unserer Zeit endlos viele Videopremiere.
Da hat er aber gar nichts mehr mit zu tun gehabt.
Ja, 13 so Ableger gibt es.
13?
Ja, 13 Ableger gibt es also 13 Fortsetzungen gibt es von einem Land vor unserer Zeit.
Als wir in deinem YouTube-Video drüber gesprochen hatten, habe ich mich total verhagelt, weil ich habe ihm gesagt, Don Bluth hätte die Hunde sind losgemacht. Kennst du noch die Hunde sind los?
Nee,
die Hunde sind los. Ach, der Plague Dogs.
Ja, The Plague Dogs. Und ich sag ihm so, und er so, wie, das kann nicht sein, ich bin Don Bluth Fan, den kenne ich nicht. Und ich so, na klar, die Hunde sind los. Und der ist von Martin Rosen, der Watership Down gemacht.
Ich habe das komplett durcheinander geworfen. Das habe ich gesagt, von der Animation sieht man halt auch, dass das zwei komplett unterschiedliche.
Aber Plague Dogs muss ich auch mal angucken, der ist auch.
Ja, ich habe ihn auf meiner Watchlist, nachdem er das gesagt hat.
Das ist halt
fies.
Hart.
So, ja, aber wie Watership Down auch schon.
Watership Down war.
Watership Down steht bei mir zu Hause auf DVD ungesehen, Leute. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe diesen Effekt, dass ich Watership Down irgendwann mal zum ersten Mal gucken werde.
Kriegen wir das hin bei dir mit 3 Leuten?
Ja, natürlich.
Dann machen wir das mit.
Dann gucke ich Watership Down zum ersten Mal.
Bei mir in der Sendung?
Ja.
Damals durfte ich nicht rein, weil alle sagten, der ist so brutal.
Ja, ist er auch.
Und dann hat er sich so verschaukelt.
Ist er auch.
Und ich habe ihn im Tee, in irgendeinem scheiß Drogerieladen, habe ich ihn dann mitgenommen für 2 €. Dachte mir so, den ziehe ich mir jetzt rein. Dann war die Tochter immer noch zu klein und ich wollte ihn alleine nicht gucken. Und so stand er neben Heute sie lebend, jahrelang im Staub.
Aber
darf ich noch eine Ergänzung machen, bevor wir weg?
Klar, ja? Alles gut.
Ich möchte gerne was an dein Publikum richten, an euer Publikum richten. Thilo und ich haben ja einen sehr, sehr, sehr weiten Fahrtweg hierhin, aber wir kommen ultra gerne hierhin. Und wir haben nochmal vorhin drüber gesprochen vor der Sendung, wir haben schon vor der Sendung eine Stunde rumgenerdet, weswegen wir hier super gerne, mal abgesehen davon, dass wir dich beide lieben und schätzen, weswegen wir hier sehr, sehr, sehr gerne hinkommen, ist, dass bei deinem Format, man kann hier wirklich ein bisschen rumnerden und auch ein paar Fakten rausbringen und so weiter. Man muss sich nicht zurückhalten, was Inside-Wissen und so weiter angeht. Und ich finde es toll an euch Zuschauer, dass ihr Kino Plus so unterstützt und das regelmäßig anguckt und Menschen wie uns dreien die Möglichkeit gibt, mit unserer Leidenschaft regelmäßig sowas machen zu können. Deswegen cool, dass ihr das unterstützt und dass ihr ich meine, ihr habt auch den besten Moderator. Wir haben
das muss man einfach mal
gesagt. Wir haben vorhin auch gesagt, von wegen, wir sind
echt Hardcore-Film-Nerds,
aber Daniel ist König.
Dankeschön.
So, das muss man noch
raus. Ich habe euch aber auch wirklich echt immer gerne hier und deswegen ist es schon fast wieder schon schade, dass wir jetzt hier an dieser Stelle schon am Ende sind. Aber, liebe Freunde, Mrs. Brisby gibt's, glaube ich, gerade auf dem MGM-Channel von Amazon. Ryan. Kann man ein Probe oder ein Gratis-Abo beziehungsweise so ein Test-Abo machen. Da könnte man den nochmal gucken. Guckt euch den Film an. Was ich noch hinzufügen möchte, was wirklich auch ein genialer Kniff von ihm war, sowohl wie bei der großen Eule als auch bei Nicodemus, dass er halt da diese Pupillen weglässt.
Boah, die Augen.
Unfassbar.
Gruselig.
Unfassbar.
Das fand ich als Kind aber auch schwierig.
Ja, Geniestreich.
Oh, aber maximaler Effekt. Nicht nur einfach blank oder irgendwie so, sondern auch dieser Glow drin.
Ja, dieser Glow.
Ja. Der hat halt ein bisschen wirklich
gruselig.
Ja. Aber genau das ist es.
Ja, halt. Ja, natürlich.
Auch bei der Ratte Brutus.
Ja. Bei der Ratte auch, ja. Also deswegen, also der hat schon ein paar echt coole Sachen da gemacht und freut mich, dass wir nochmal über diesen Film reden konnten.
Dankeschön.
Und wie gesagt, ich hatte
meine Mutter hat's weggeschmissen. Ich hatte bis vor kurzem noch so einen Stapel Aufkleber. Hallo Maus, geh mit mir aus. Ich poste es irgendwo mal. Ich habe einen noch in so ein Album geklebt, aber ich hatte so einen Stapel Aufkleber, die lagen damals im Kino. Natürlich habe ich als Kind einmal so reingegriffen. Und ich wollte dir die ja unbedingt mitbringen. Es ist lost, diese Aufkleber sind nicht mehr da. Ich hätte so gerne hier schön, hallo Maus, geh mit mir aus. Das war ja so ein runder Promo-Dings für Mrs. Brisby.
Ja. Naja.
Ey, ja, ihr Mäuse.
Dann vielen, vielen Dank, Freunde, dass wir uns hier, sag ich mal, und ein Film von Don Bluth, den ich auch nochmal hervorheben möchte, bevor er ganz untergeht, Titanae. Ich mochte den immer. Ich fand den gut. Okay. Ja, aber er hat ihn leider halt auch komplett.
Er hat ihm das Genick gebrochen.
Er hat auch das Studio sehr in die Krise gestürzt. So. Aber ich mag den Film. Ich mag den wirklich. Diese frühen Computergrafiken da drin. So, ich mag die Musik. Die Story ist okay. Und aber auch diese Dredge, diese Gegenspieler, die fand ich immer irgendwie cool.
Okay.
Ja, also deswegen.
Ich kenne nur so Ausschnitte, fand ich auch imposant, aber nie geguckt halt.
Das ist so ein bisschen. Ich verstehe eigentlich nicht. Ich meine, Disney hat auch so Sachen wie Atlantis und so rausgebracht.
Ja, eben.
Und,
der ist aber gut. Der ist gut, unbedingt gucken. Keiner mag den, der ist richtig gut, Atlantis.
Auch noch nicht gesehen. Mit dem hier, dieser Bombenspezialist und Dings. Ich finde den auch cool. Ich mag die Charaktere. Ich finde die echt. Aber ich verstehe halt nicht, wie halt diese beiden Filme so irgendwie kaum Interesse irgendwie erzeugen.
Ja, weißt du doch. Weißt du das nicht?
Eine letzte Nerdfrage.
Okay.
Sind diese Disney-Filme Atlantis, also die echt späten Disney-Filme, ja? Sind die alle bei Disney Plus?
Ich glaube, ja. Atlantis habe ich mit meinen Kindern bei Disney Plus geguckt.
Ja, sind sie. Der Grund, weswegen das nicht funktioniert hat, war Pixar.
Ja.
Es hat einen Wandel im Filmgeschmack stattgefunden, dass Toy Story etc., dass Leute sich dafür mehr interessiert haben. Animation war nicht mehr interessant, war nicht mehr angesagt. Dann kommt hinzu, Atlantis war kein typischer Disney-Film, es wurde nicht gesungen, Thema war Erwachsener etc. Der Film hat halt leider Baustellen, es war nicht genug Geld mehr da für die Promo etc. Du weißt ja selber, das Produktionsstudio ist ja pleite gegangen damit. Schlechtes Timing, trotzdem beide Filme kann man empfehlen, sind halt echt untergegangene gute Filme, muss man trotzdem sagen.
Kinder letzte. Ihrer Zeit.
Ja. Kühe sind los war der letzte, glaube ich.
Das und war dann noch
Küss den Frosch. Aber das ist wirklich der absolut letzte klassische Animationsfilm gewesen.
Den habe ich auch noch im Kino gesehen.
Der ist auch nicht schlecht.
Ich leider nein. Und dann später auf DVD, den finde ich sehr gut.
Ja. Ja, der ist echt nicht schlecht.
Ich habe ihn gesehen, da saß Oliver Kalkofe direkt hinter mir.
Ist das wahr?
Ja.
Und wie gefiel er dem?
Das weiß ich nicht.
Und, Olli, wie findest du das?
Ich habe mit dir mal vorher über USS 117 gesprochen. Das war mir
wichtig. Ah, okay, ich verstehe. Ja.
So, hier, liebe Freunde, wir müssen jetzt kurz hier zum Ende kommen, aber ich nehme den beiden auf jeden Fall noch ein paar Sachen auf. Also freut euch aufs Wochenende und das danach kommt. Und ansonsten vielen Dank nochmal an den Supporters Club. Vielen Dank an euch da draußen. Schreibt uns gerne unsere Meinung, eure Meinung zu.
Unsere Meinung.
Zu Mrs. Brisby. Schaut gerne bei Sean David TV vorbei oder bei Tilo auf Instagram und allen möglichen anderen Geschichten. Und ansonsten sehen wir uns, ja, vielleicht am Sonntag und spätestens nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.